Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, geschätzte Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Kitab Ahdas. Und ja, wir hören uns den Absatz jetzt an, der ist tatsächlich sehr, 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 sehr umfassend, bedeutungsschwer. Und dann hoffen wir, dass wir einige Gedanken dazu gemeinsam erarbeiten können und schauen dann mal, wie es dann weitergeht heute, ja. Wie viele Absätze wir heute schaffen.
Hundertsiebenundfünfzig lese ich jetzt. Seht, das Geheimnis der großen Umkehr im Zeichen des Souveräns ist jetzt offenbar. Wohl dem, den Gott die Sechs erkennen lässt, die Kraft dieses aufrechten Alif erhoben ist. Er gehört wahrlich zu denen, deren Glauben aufrichtig ist. Wie viele äußerlich Fromme haben sich abgewandt, und wie viele Verirrte sind nahegekommen mit dem Ruf, aller Lobpreis sei dir, du Verlangen der Welten. Es liegt fürwahr, in Gottes Hand zu geben, was er wünscht, wem immer er will, und vorzuenthalten, was ihm gefällt, wem immer ihm beliebt. Er erkennt die tiefsten Geheimnisse der Herzen und weiß, was hinter dem Augenzwinkern eines Spötters steckt. Wie viele Verkörperungen der Achtlosigkeit, die reinen Herzens zu uns kamen, haben wir auf den Sitz unserer Annahme gesetzt? Und wie viele Vertreter der Weisheit haben wir in unserer Gerechtigkeit dem Feuer überantwortet? Wir sind in Wahrheit der Richter. Er ist die Manifestation des Gott tut, was ihm gefällt. Und er ruht auf dem Thron des Er gebietet, was ihm beliebt. Ich lese auch noch die Erläuterung dazu. Das Geheimnis der großen Umkehr im Zeichen des Souveräns. Nach der Prophezeiung von Scheich Ahmed I. Azai, dem Begründer der Scheki-Schule, der ersten der beiden Leuchten, die den Beginn des Bahai-Glaubens ankündigten, des Babi-Glaubens ankündigten, werden mit dem Kommen des Verheißenen alle Dinge umgekehrt. Die Letzten werden die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Baha'u'llah behandelt in einer Tafel das Sinnbild und den Hinweis und das Geheimnis der großen Umkehr im Zeichen des Souveräns. Durch diese Umkehr, erklärt er, hat er bewirkt, dass das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht wurde. Er erinnert daran, wie in den Tagen Jesu jene, die für ihre Gelehrsamkeit berühmt waren, die Gebildeten und Schriftgelehrten ihn verleugneten, während einfache Fischer sich eilten, Einlass in das Reich Gottes zu erlangen. Siehe auch Erläuterung 172. Weitere Informationen über Scheich Ahmed Absai finden sich in Nabils Bericht Kapitel 1 und 10. Die Sechs, die Kraft dieses aufrechten Alif erhoben ist. In seinen Schriften hob Scheich Ahmed Absai den arabischen Buchstaben Waf besonders hervor. Wie Nabil in seinem Bericht darlegt, war dieser Buchstabe dem Bab ein Sinnbild für den Eintritt in einen neuen Zyklus göttlicher Offenbarung. Baha'u'llah hat später im Kitabi Aqdas mit den Wendungen Geheimnis der großen Umkehr, Zeichen des Souveräns darauf verwiesen. Der Name des Buchstabens Waf besteht seinerseits aus drei Buchstaben, Waf, Alif und Waf. Nach der Abjad-Rechnung, ist das richtig gesprochen? Ja, okay. Ist der Zahlenwert dieser Buchstaben 6, 1 und 6. In seinem Auftrag geschriebenen Brief an einen Gläubigen im Orient gibt Shoghi Effendi eine Erklärung zu diesem Aktas-Vers. Danach bezieht sich das aufrechte Alif auf das Kommen des Bab. Der erste Buchstabe mit dem Wort 6, der dem Alif voransteht, versinnbildlicht die dem Bab vorangegangenen Offenbarungen, während der dritte Buchstabe gleichfalls mit dem Wort 6, mit dem Wert 6 für Baha'u'llahs höchste Manifestation offenbart nach dem Alif steht. Oh mein Gott, das müsste ich jetzt noch dreimal lesen, glaube ich.
Ich muss tatsächlich, erstmal vielen Dank, Elke. Ich muss sagen, ich glaube, meine Internetverbindung ist nicht so stabil. Ich weiß nicht, ob ihr es abgehakt gehört habt oder nicht. Aber wenn ihr mich zwischendurch nicht gut hören solltet, dann hoffe ich, dass ihr dann ja bei den Ausführungen vielleicht noch mal interveniert oder mal eine Hand hoch macht oder sowas, dass man es dann wiederholt, falls die Internetverbindung zwischendurch weg sein sollte. Ja, also der Absatz ist sehr, 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 sehr bedeutungsschwer. Vielleicht können wir hier ansetzen, um zu sagen, dass die 6, die in diesem hochmystischen Absatz zunächst einmal erwähnt wird, die fällt uns ja direkt ins Auge, die eben, wie wir schon gehört haben, für den Buchstaben Waf steht, welcher den selbigen Zahlenwert hat. Also in der Abjad-Zahlen-Mystik Zählweise hat Waf den Zahlenwert 6 und der Bab offenbarte verschiedene Werke, in denen er nun die Bedeutung des Buchstabens Waf näher erläutert hat. Und den Geheimnissen in dem Buchstaben Waf legte, wie wir schon gehört haben, bereits also Sheikh Ahmad al-Assai, das war ja derjenige, den man als Begründergestalt der Sheikh-Schule kennt. Man muss in Klammern dazu sagen, die Sheikh-Schule wurde niemals mit dem Ziel, so als Schule begründet, einfach eine neue Fassung des Islam zu sein. Das ist dann passiert, weil Gegner der Sheikhi sozusagen oder diese Mainstream-Muslime, die halt nicht so eine Weitsicht hatten, noch wie die, wie Sheikh Ahmad und Sayyid Qasim oder dergleichen, die dann so von sich getrennt haben, ja, abgesondert haben und ihnen den Namen dann Sheikhi oder dergleichen oder auch andere Betitelungen zugesprochen hatten. Sheikh Ahmads Auftrag war im Grunde eigentlich einfach, die Menschen zu erwecken, im Sinne von den Koran mit einer neuen Deutungsfassung zu verstehen, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, über die literarische Lesart hinauszugehen. Das ist ein Thema für sich, generell Sheikh Ahmad und Sayyid Qasim, aber an dieser Stelle eben nur kurz. Im Grunde war das so, dass Sheikh Ahmad das natürlich mit Weisheit machen musste. Er musste natürlich entsprechend der Norm des Islam irgendwie versuchen, Impulse zu setzen, dass man eben das göttliche Wort anders liest, tiefer da eindringt, mit einer anderen Perspektive sich mit den Konzepten und den Lehren der islamischen Theologie auseinandersetzt. Natürlich musste das trotzdem im Gewand des Mainstream-Islam passieren, damit halt eben seine Worte überhaupt fruchten konnten. Also mit sehr viel Weisheit geschah das. Dann kam der Bab und auch nochmal mit Weisheit zunächst einmal die Menschen an die neuen Konzepte herangeführt, ehe dann in der Phase des Gipfelpunktes seiner Sendung dann sein Anspruch sehr deutlich kundgetan wurde. Das hat auch einige Jahre gedauert. Diese Vorladung nach Tabriz, Konferenz von Badasch, all das waren so Ereignisse, die damit einhergingen, die Offenbarung des Kitab Bayan. Und dann kam Baha'u'llah und auch er hat zunächst einmal seine Sendung erstmal 10 Jahre verhüllt gehalten. Warum erzähle ich das alles, Elke? Das soll einfach nur zeigen, der Mensch ist so hartherzig, so stur in seinem Verständnis von dem, was er glaubt, was wahr ist, dass sogar Sheikh Ahmad, Sayyid Qasim kommen mussten, dann der Bab mit Weisheit die Menschen daran führen musste und dann nochmal Baha'u'llah mit Weisheit die Menschen daran führen musste, ehe dann sowas wie der Kitab das in der Mitte der Sendung Baha'u'llahs offenbart wurde und nunmehr der Mensch direkt adressiert werden konnte. Das heißt, dieses ganze Prinzip, jemanden zur Wahrheit zu erziehen, ist ein sehr sensibles Thema und sogar die Manifestation und auch die Vorläufer des Bab, Sayyid Qasim und Sheikh Ahmad, die natürlich wie sagt man, mit himmlischer, inspirierter Einsicht begabt waren, mussten das natürlich mit Weisheit machen. Das habe ich jetzt alles gesagt, nur um diesen Punkt nochmal klar zu machen. Aber im Endeffekt, Sheikh Ahmad hatte die Mission, die Menschen eben auf das Kommen des neuen Tages vorzubereiten, wie die Freunde natürlich aus der Historie des Bahá'í-Glaubens wissen. Unter anderem akzentuierte er eine geheimnisvolle Bedeutung, die er irgendwie konzeptuell mit dem Buchstaben Waf in Verbindung brachte. Der Bab interpretierte dann dies unter anderem als ein Sinnbild für den Eintritt in einen neuen Zyklus göttlicher Offenbarung. Wieso? Weil der Buchstabe Waf selber gesprochen phonetisch aus drei Buchstaben besteht. Man sagt ja schon Waf, ja? Also ein deutsch gesprochenes W, dieses Alif, das A und dann nochmal, also ein A-Laut sozusagen und dann nochmal ein Waf, ja? So, das heißt also sozusagen, dass der erste Buchstabe in dem phonetisch gesprochenen Waf für das Alte steht, das Alif, was im Arabischen noch so ein senkrechter Strich nach oben ist, ist einfach sozusagen der Umbruch, der mit dem Ba passiert ist. Und das neue Waf ist dann sozusagen für die dann, weil der Buchstabe Waf selber Zahlenwert 6 hat, ist dann ein Hinweis auf die Sendung Baha'u'llahs, die so gesehen größer ist alleine als eine singulare Offenbarung, als alles, was vorher gewesen ist. Alles vorher war ein Waf gesprochen, also W-A-W. Ein W oder Waf war sozusagen dann die früheren Sendungen, dann kam der Umbruch mit dem Bab, deswegen erst das aufrichte Alef und dann sozusagen der neue Zyklus, die neue Offenbarung, was Baha'u'llah ist und dementsprechend alleine als Offenbarung alles Vergangene mit einschließt. Nun, um dies also näher zu verstehen nochmal, muss man sich vor Augen führen, dass also der Name des Buchstabens Waf, wie gesagt, phonetisch wiederum aus den drei Buchstaben Waf, Alif, Waf besteht. Ich wiederhole das nur, damit es klar wird, weil Unter anderem hat Herr Elke gesagt, es hat ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man jetzt die Erläuterung nochmal gelesen hat, das vielleicht alles nachzuvollziehen. Und nach der Abjad-Zahlenrechnung ist also der Zahlenwert dieses Buchstabens, wie ich gesagt habe, 6, 1 und 6. Dabei bezieht sich das aufrechte Aleph, um das nochmal zusammenzufassen, auf den Bab. Der erste Buchstabe mit dem Wert 6, der dem Aleph voransteht, versinnbildlicht die dem Bab vorangegangenen Offenbarungen, während der dritte Buchstabe in diesem phonetisch gesprochenen Wav gleichfalls mit dem Wert 6 für die Manifestation steht, die nach dem Ra'em, nach dem Aleph, nach dem Bab erscheinen werde und deren Macht und Wirkung die gesamte Offenbarung der Vergangenheit in sich beinhaltet. Ja? Unter anderem ist das nicht nur eine Deutung, die jetzt an dieser Stelle wir einfach bemühen. Shori Effendi hatte genau das in einem Brief an einen Gläubigen namens Mollah Ahmad Mualleme Hezor so dargestellt, auch wie wir es jetzt gerade gehört haben. Ja? Baha'u'llah verweist im Kitab auch das hier mit Bezeichnungen wie dem Geheimnis der großen Wiederkehr und dem Zeichen des Herrn eben auf dieses Prinzip hin. Also alles, was vorher war, ist nun in der Erscheinung Gottes selbst, der Erscheinung des Herrn, zum Ausdruck gebracht. Warum die große Wiederkehr? Weil im Endeffekt in den früheren Religionen es ja hieß, dass am jüngsten Tag, unter anderem im Islam, alle Propheten der Vergangenheit wiederkehren werden. Der Bab selber hatte dieses Prinzip von Rejad, von der Wiederkehr, sehr häufig in seine Schriften eingebettet. Unter anderem gesagt, dass Mollah Hussein die Wiederkunft des Propheten Mohammed ist. Einmal wird Rodus mit der Wiederkunft Christi gleichgesetzt. Zunächst einmal setzt der Bab sich selbst mit Christus gleich und so weiter. Also, dass die früheren Propheten mit den vorangegangenen Propheten in dieser Sendung alle wiedergekehrt sind. Schon der Islam hatte diese Prophezeiung gegeben. Im Christentum gibt es ja auch so Andeutungen, dass Christus wiederkommt, dass Elias wiederkommt und so weiter und so fort. Ja? Das heißt im Endeffekt, ist nun die große Wiederkehr, also zunächst einmal ist Baha'u'llah die Wiederkehr aller Manifestationen der Vergangenheit, deswegen ist er selber das Waf, wie das dem Bab vorangegangene Waf, er ist die Manifestation aller Manifestationen und deswegen spricht Baha'u'llah auch oft im Plural, natürlich ist es ein Terminus, weil er als Majestät in der dritten Person spricht, aber ein anderer Aspekt, den wir manchmal außer Acht lassen, er spricht im Plural von sich als singulare Person, weil durch ihn eigentlich die Stimme aller Manifestationen offenbar wird. Wenn Baha'u'llah spricht, spricht also in seiner Stimme Jesus, spricht in seiner Stimme Mohammed, sie alle sind sozusagen eins in seiner Stimme oder es ist ein Echo, das in der Stimme Baha'u'llahs verhallt als solche. Er ist also die Wiederkehr aller Manifestationen und zugleich ist er die größte Wiederkehr. Er ist die größte Erscheinung des Geistes aller Manifestationen, weil er also die erste Manifestation ist, die also in diesem Zyklus in der Stufe des Ich bin Gott erscheint. Die in der Stufe des Göttlichen erscheint, wenn die früheren Manifestationen auf der Stufe der Dienstbarkeit erschienen waren. Und eine Bedeutung, ja, wir jetzt in den Erläuterungen zum Ketabach das nicht gehört, aber die ich unbedingt noch einmal akzentuieren muss, hervorheben muss und hoffentlich schreibt sich das auch mit hinter die geistigen Ohren. Das, was sehr wichtig hier ist, die große Umkehr bedeutet also auch, dass was bisher auf der Stufe der Dienstbarkeit erschienen war, er ist Gott, steht dafür, ist nun auf der Stufe der Göttlichkeit erschienen. Also ein Aspekt der großen Umkehr ist auch allen voran, dass Baha'u'llah nicht nur ein Prophet ist, den Gott geschickt hat, sondern dass er selbst von sich als Gott spricht. Das Prinzip Dienstbarkeit wurde zu Göttlichkeit. Das ist ein Aspekt der Umkehr. Dann haben wir andere Aspekte gehört, die auch moralisch-ethischen Charakter haben und auf die wir auch nochmal gleich eingehen werden. Aber was wir an dieser Stelle nochmal hervorheben müssen, ist, dass der Buchstabe Waf insgesamt, also weil er phonetisch selber nochmal aus drei Buchstaben besteht und jedes Waf, das man dann spricht phonetisch, nochmal sozusagen aus drei Buchstaben bestehen würde, deswegen steht der Buchstabe Waf eigentlich im Endeffekt Elke in der Mystik der Bahai-Schriften für Unendlichkeit, für die Unendlichkeit Gottes, für sozusagen die Transzendenz Gottes, die Allmacht und die Erhabenheit Gottes, die Souveränität Gottes, die also nicht zu fassen ist mit menschlichen Kategorien. Und deswegen sagt Baha'u'llah in diesem selbigen Absatz auch, dass er die Manifestation ist, dass er tut, was er will. Dieses Prinzip der Souveränität kommt ja hier in diesem Absatz zur Geltung. Und der Buchstabe Waf, den greift Baha'u'llah einfach aus Sheikh Ahmads Theologie nochmal auf und führt das zusammen und macht uns klar, ja, es ging also schon immer um das Konzept Souveränität. Und die Souveränität drückt sich also unter anderem darin aus, dass Gott auch einen Sünder auf die höchste Stufe erheben kann und jemanden, der alle Pflichtgebete gesprochen hat, einfach verwerfen könnte. Du kannst ja nicht sagen, warum. Er tut, was er will. Er tut, was er will und bestimmt, was ihm beliebt. Und manche Sünden vergibt er einfach, weil er es will. Und manche guten Taten nimmt er auch einfach nicht an, weil sie nicht aus reinen Absichten entsprungen sind oder weil sie einfach nicht seinem Wohlgefallen entsprechen. Das ist der absolute Ausdruck von Souveränität. Und er drückt sich auch dahingehend aus, dass er Gesetze von früher einfach ändern kann und neue Gesetze gibt. Und dann kann es kein Warum und Weshalb, kein Rechten darüber geben, warum er das getan hat. Er hat einstens die Gesetze offenbart, er selber kann sie auch wieder ändern. Oder das drückt die Steine gegen aus, dass er sogar sagt, vielleicht gab es Hinweise in den früheren heiligen Schriften, die euch zum Schleier geworden sind, wie Siegel der Propheten oder andere Dinge. Und egal, ob das nun hieß, letzter Prophet oder nicht, ich tue, was ich will. Und auch wenn ich gesagt hätte, letzte Manifestation, kann ich trotzdem immer noch euch damit auf die Probe gestellt haben und eine weitere Manifestation schicken, weil ich souverän bin, in dem zu verfügen, was mir beliebt und damit den Glauben des Menschen auf die Probe stellen kann. Also die Souveränität des Menschen drückt sich auch in dem Prinzip aus, dass nun der Mensch tatsächlich getestet wird in diesem Leben. Unter anderem durch Glaubensfragen, unter anderem durch eben die Dinge, die in diesem Leben passieren. Sie testen den Glauben des Menschen, weil Gott in keiner Bringschuld gegenüber der Menschheit steht. Es ist alles Gnade. Es ist ja nicht etwas, was wir verdient haben. Weil das ja Gnade ist, kann er auch von dir verlangen, was er will. Du hast es doch gar nicht verdient. Du hast nichts getan, um überhaupt Gott in eine Bringschuld zu bringen. Ja, dementsprechend ist also seine Souveränität ein Ausdruck dessen, dass du dich ihm unterwerfen musst. Dafür steht auch der Name Islam. Islam von As-Salama bedeutet Unterwerfung, Ergebung, Hingabe. Das ist auch das ganze Thema vom Langpflichtgebet. Wir müssen uns also Gottes Willen unterwerfen. Und das ist das ganze Thema von Religiosität schlechthin. Und seine Souveränität drückt sich darin aus, dass er diese Unterwerfung von dir abverlangen kann. Und er auch nichts tun muss, um sich dir zu beweisen. Alle Beweise, alle Zeichen, alle Argumente sind Gnade. Das ist so etwas wie ein Kitab Iran gibt. Dass es Prophezeiungen in der Bibel gibt, über die wir mal einfach mal so mal Vertiefungen machen und so weiter. Nur damit wir ein bisschen Gewissheit finden. Das ist alles Gnade. Er braucht diese Zeichen und Wunder und all diese Dinge nicht. Und könnte trotzdem von dir, mit dem, wie er den kosmischen Schöpfungsplan erschaffen hat, von dir Gehorsamspflicht einfordern. Und das ist das ganze Prinzip von dem, warum wir überhaupt existieren und dergleichen. Jetzt nochmal schnell zu Shahab, bevor wir weitermachen.
Dankeschön. Du hast vorhin gesagt, die große Umkehr, das bedeutet quasi, wir sind von der Stufe der Dienstbarkeit in die Stufe der Göttlichkeit gelangt durch Baha'u'llah. Wie heißt das, dass die anderen Manifestationen, Jesus, Mohammed und vor allem auch der Bab, das nicht innehatten, also die Stufe der Göttlichkeit?
Wie wir schon mal, sehr gute Frage, wie wir auch schon häufiger in Vertiefungen mal gehört haben, alle Manifestationen sind dieser absolute Geist. Es gibt gar nicht verschiedene Manifestationen, weil in der Sphäre, die frei von Raum und Zeit ist, erinnerst du, ich hatte mich schon mal ausgeführt, gibt es ja sowieso nichts Zählbares, keine Quantität. Es gibt nur eine absolute Wirklichkeit und das ist das, was wir hier in dieser Sphäre der Schöpfung durch die Theologie des Bab angelernt haben, als Urwillen oder ersten Punkt zu bezeichnen. Der Begriff natürlich. Den gab es auch schon mal im Islam oder dergleichen, aber im Bab wird das halt so erklärt, dass der Urwille sozusagen dieser Spirit ist, der sozusagen dieser Nexus ist zwischen der Welt der absoluten Göttlichkeit und der Sphäre der Schöpfung. Und dieser Nexus, weil er absolut ist, ist in jeder Manifestation derselbe und er hat einfach zwei Stufen, zwei Dimensionen. Einmal eine Stufe der Dienstbarkeit, eine Stufe der Göttlichkeit und deswegen, wenn wir das christlich ausdrücken wollten, eine Stufe der Sohnschaft, eine Stufe der Vaterschaft. Zum Beispiel sagt Christus, in Johannes Evangelium, 1. Kapitel, Vers 20 oder so muss es sein, der Vater ist im Sohn, der Sohn ist im Vater. Aber immer wenn er sich zur Menschheit präsentiert, spricht er von sich als Sohn. Warum? Weil das heißt, in der Welt von Raum und Zeit, wo es Wechsel und Wandel gibt, gibt es Unterschiede in den Stufen. In der Sphäre des Absoluten gibt es keinen Unterschied zwischen der Manifestation. Deswegen sind sie alle eins. Alle Manifestationen sind Baha'u'llah, Baha'u'llah ist alle Manifestationen. Aber in der Welt der Historizität, wo eben tatsächlich ein Wechsel und Wandel im Raum, in der Dimension von Raum und Zeit stattfindet, ist jede Manifestation so erschienen, wie es eben der Fassungskraft der Menschheit entsprechend war, wie es entsprechend dem war, wie es halt eben in dem Verlauf von, in dem Fluss von der Zeit, in der wir uns jeweils befanden, im göttlichen Plan, wie es dem entsprach. Und Christus spricht also von sich auf der Stufe der Dienstbarkeit gegenüber der Schöpfung, sagt der Vater, was also äquivalent ist für die Stufe der Göttlichkeit, die kommt in Zukunft. Mohammed sagt, er ist der Gesandte Gottes, sagt aber Gott selbst, seid gewiss, dass es einen Tag geben wird, an dem ihr Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werdet. Das delegiert auf den jüngsten Tag. Alle Manifestationen haben diesen Spirit, mussten den aber in die Transzendenz delegieren, in der Art und Weise, wie sie die Menschheit adressiert haben, Shahab, weil die Menschheit einfach noch nicht ready war. Und Baha'u'llah ist die erste Manifestation, die das also sehr offenbar macht. Der Bab hatte schon sehr stark darauf hingewiesen. Deswegen nimmt er da tatsächlich so eine Zwischenstufe ein. Er hatte sehr stark mit diesen beiden Stufen gespielt in seiner Theologie. Einerseits gesagt, dass er nur der Vorläufer Baha'u'llahs ist, was ja damit steht, was ihn ja zu einer Manifestation wie den früheren Manifestationen macht, die alle nur Prophezeiungen über die Zukunft gegeben haben. Auf der anderen Ebene, dass er eine eigenständige Manifestation war, eigenständige Gesetze gebracht hat, dass er sich als den König der Gottesboten preist und dergleichen, da nimmt er eine Stufe an, die dann halt der Göttlichkeit Baha'u'llahs entspricht und er spricht von sich als dem ersten Punkt, was ja schon ein ganz klarer Anspruch auf Göttlichkeit ist, darauf der Schöpfer des Universums zu sein. Also es gibt bei Bab tatsächlich beides. Bei Baha'u'llah wird dann später, natürlich nicht in der Siyah-Chal, und aufwärts bis Garten Reswan, nicht in dieser Ära, sondern später, wo sein Anspruch dann klarer wird, seine Sendung sich etabliert hat und so weiter, da spricht er dann, und dafür legt er natürlich auch der Ketabach, das ein ganz gewichtiges Zeugnis hat, spricht er dann von sich in der finalen Phase seiner Sendung dann ganz klar von seiner göttlichen Stufe. Und dann ist das halt einzigartig in dieser Sendung und deswegen ist Abdu'l-Bahá dann auch der Diener Baha'u'llahs, der Diener der Göttlichkeit, der Diener des größten Namens, den wir Gott zusprechen, weil dass die Stufe ist, die die früheren Propheten innehatten. Die früheren Propheten sprachen von Gott in der dritten Person und sahen sich selber als die Diener Gottes. Nun ist diese Stufe der Dienstbarkeit an Abdu'l-Bahá als Stellvertreter aller Gläubigen delegiert worden und ist die Stufe, zu der der Mensch geistig wachsen muss. Und die Stufe der Göttlichkeit ist nun erschienen. Also um es so zu sagen, Gott war bisher in der Transzendenz und kam jetzt nun in die Immanenz und die Stufe der Dienstbarkeit, die in der Immanenz war, wurde dementsprechend weiter delegiert an die Schöpfung. Und darüber hatten wir schon öfters gesprochen, ihr erinnert euch vielleicht. Ist eben, man kann sagen, eigentlich im Endeffekt in unserer Vertiefung, die wir jetzt über 2 Jahre geführt haben, mehr oder weniger sogar unser Hauptthema immer mal wieder gewesen. Die Stufe Baha'u'llahs, der Anspruch Baha'u'llahs und wie steht das in Kohärenz zu dem, was die früheren Manifestationen gewesen sind. Nun, mit dem Waf wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass also diese neue Ära erschienen ist, eine Ära, die es so zuvor nie gegeben hat. Scheich Ahmad hat häufig darauf hingewiesen, der Bab sehr direkt darauf hingewiesen und es gibt verschiedene Darstellungen, dass dieser neue Tag erscheint, dass es ein Tag Gottes ist. Unter anderem nun mit dem Sinnbild vom Buchstaben Waf. Aber das ist nicht das Einzige. Aber das war yet another reference zu dem Anbruch eines neuen Zeitalters, ja? Eines neuen Zykluses. Der Zyklus der Göttlichkeit, der Tag Gottes. Der Bab erklärte auch, dass der Buchstabe Waf, der zweite, Be die, die in der Bezeichnung Gottes, der zweite Buchstabe von Hova ist, welcher sich wiederum aus den beiden Buchstaben H und Waf zusammensetzt. Hovab ist sozusagen die Abkürzung für das Glaubensbekenntnis, für die Invokation Hovallah, was so viel bedeutet wie er ist Gott. Und diese, ihr erinnert euch, Hovallah hat immer sehr große Bedeutung gehabt in der Mystik, die wir schon in dem, also zusammen mal im Rahmen des Kitab al-Aqdas, der Vertiefung immer mal wieder besprochen hatten. Unter anderem, als es auch um Ayamaha ging, hatten wir über den Buchstaben H gesprochen. Hier an dieser Stelle nochmal verkürzt. Hovah, er ist Gott, die Abkürzung dafür, besteht aus diesen beiden Buchstaben. Diese beiden Buchstaben sind sehr, 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 sehr zentral in den Schriften des Bab. Unter anderem, das habe ich bisher nicht genannt, ich hatte andere Aspekte des Buchstabens H genannt, unter anderem, dass sich Hovah, das Glaubensbekenntnis zu er ist Gott, aus zwei Buchstaben zusammensetzt, steht ja natürlich für die Zwillingsoffenbarungen Qumers von Bab und Baha'u'llah, die zusammen den Zyklus der Erscheinung Gottes manifestieren. Es sind diese beiden Manifestationen, die einen neuen Tag eröffnen. Der Tag der Prophetie ist abgeschlossen. Tag der Erfüllung, äquivalent mit der Erscheinung Gottes auf Erden, wird nun, wofür eben dieses Prinzip Hovah, also er ist Gott, Zeugnis ablegt. Das wird symbolisiert durch zwei Buchstaben. Und diese zwei Buchstaben sind Bab und Baha'u'llah, H und Waf. Und das Spannende kommt jetzt. Haltet euch gut fest, Freunde. H hat den Zahlenwert 5. Was äquivalent ist mit dem Zahlenwert des Namens Bab, was auch also den Zahlenwert 5 hat. Und Waf wird ja dann vom Bab hingewiesen, soll ein Hinweis sein auf Baha'u'llah. Und deswegen sagt er, hier greift Baha'u'llah das also explizit auf und sagt, dass er dieses Waf ist, auf das hingewiesen worden war, weil also der Bab der Buchstabe H gewesen ist. Hier wird er mit dem aufrechten Aleph gleichgesetzt, an anderer Stelle mit dem Buchstaben H also. Ja, und der Buchstabe H, also den Zahlenwert 5, der Buchstabe Waf hat den Zahlenwert 6. Gemeinsam der Zahlenwert 11 und der steht eben für das Bekenntnis zur Einheit Gottes. Also mit Bab und Baha'u'llah ist dieser eine Gott, die absolute Göttlichkeit in der Welt der Immanenz, greifbar und sichtbar geworden für die Schöpfung, was in sich ein unglaubliches Prinzip ist. Ich hoffe, uns ist das bewusst und es bleibt nicht nur Theorie, sondern unsere Wirklichkeit ist von Dank erfüllt, dass wir Zeugen dieses großartigen Tages sein können. Zeugen der Erscheinung von Jahwe, deswegen Zeugen Jehovas, eigentlich sind ja die Bahai, weil sie Zeugnis dafür ablegen, dass Jahwe Jehova erschienen ist. Das sind wir. Ja, und ich meine jetzt nur das Interessante, was jetzt kommt, ist folgender Punkt. Es gibt zwei Verse oder Gebete, wenn man so will, die jeweils fünfmal oder sechsmal gesprochen werden müssen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Nur diese beiden Gebete oder Verse. Bei der Geburt eines Kindes wird ein Vers entsprechend der Schriften fünfmal wiederholt. Beim Totengebet, wie ihr noch euch erinnert, in den ersten Absätzen des Kitab, das wird ja gesagt, also sollen sechs Verse 19 Mal gesprochen werden. Da ist die Zahl 6 zentral. Bei der Geburt 5. Und warum? Wie hängt das miteinander zusammen? 5 steht in den Schriften für den Anfang einer Sache, die Genesis. Sechs, nicht zuletzt auch wegen der 6 Tage Schöpfungsgeschichte, weil Gott am 7. Tag ruhte. Sechs steht für die Vollendung einer Sache. Der Bab war also die Genesis der neuen Welt. Baha'u'llah als warf die Vollendung dessen. Das heißt also, der schöpferische Prozess der Menschheit beginnt mit dem Bab. Im Dialog von Molla Hussein und dem Bab wird der Urknallmoment signalisiert für eine neue Schöpfung. Und diese Schöpfung wird Badi, also eine neue, vollendete, wundersame Schöpfung, durch Baha'u'llah. Ergo heißt sein Kalender auch Badi-Kalender. Seine Sendung ist die Badi-Sendung. Nazm-e-Novine Badi, also die neue Weltordnung. Das ist alles also sozusagen, weil Badi für neu, wundersam, Vollendung steht. Das heißt, Baha'u'llah ist also die Vollendung einer Sache. Bab war der Start. Gleichzeitig werden Bab und Baha'u'llah deswegen ja auch mit dem Idealtypus von Adam und Eva gleichgesetzt, weil sie Vater und Mutter der neuen Schöpfung
Müde,
sind.
sehr müde bin ich.
Und ergo, deswegen ist es auch so, dass also dementsprechend Bab und Baha'u'llahs Art, wie sie auch ihre Sendung erfahren, jeweils mit einer männlichen Figur und einer figurativen Darstellung einer Frau gleichgesetzt werden. Also bei Baha'u'llah ist es die himmlische Jungfrau, beim Bab ist es dann sozusagen Imam Hussein als ein vollendeter Mann, als ein vollendeter Mensch. Das sind alles Schlagworte jetzt. Alles erfordert natürlich mehr Betrachtung, aber das soll uns eine Idee davon geben, inwiefern mit Bab und Baha'u'llah Beginn und Vollendung einer Sache vollzogen worden ist. Ich gebe euch noch zwei Beispiele. Kümmer's gut festhalten, unter anderem der erste Monat des Bahai-Kalenders ist Bahar, der letzte Monat ist dem Bab gewidmet, ist Allah. Und gleichzeitig kennen wir natürlich auch die Umschreibung der Bibel, die sehr prominent ist mit Alpha und Omega, die Christus verwendet, wenn er auf Gott hinweist in der Johannes-Offenbarung. Und das sind nichts anderes eben als Bab und Baha'u'llah, die der Erste und der Letzte sind, sozusagen eigentlich den ganzen Plan der göttlichen Vollendung und Schöpfung für uns manifestieren, ja. Und nun, das Interessante ist auch, weil die Geburt, das ist das Interessante, die Geburt wurde mit der Zahl 5 gleichgesetzt, der Tod mit Zahl 6. Tod ist also die Vollendung, das Ende der menschlichen Reise, die Geburt, der Anfang. Nun ist das Interessante aber, dass bei der Geburt etwas aufgegeben wird, nämlich der Zustand vorher im Mutterleib, damit es überhaupt losgehen kann. Gleichzeitig ist es der Bab, der ja die Zahl 5 symbolisiert als Geburt, der dann jedoch Märtyrer wird, nicht Baha'u'llah. Der Bab wird Märtyrer, was symbolisiert, dass mit der Geburt eine Transition stattfindet. Und Baha'u'llah, der ja das Waff symbolisiert und die Zahl 6, die ja für den Tod stand, erfährt keine Märtyrertod und hat sogar eine 40-jährige lange Amtszeit, weil es einfach darüber hinaus für die Vollendung und die Reifung einer Sache steht, ja? Und gemeinsam stehen also die Zahlen 5 und 6 für die Einheit Gottes, wobei also Bedeutungen der 5 in der 6 stehen und Bedeutungen der 6 verborgen sind in der Zahlenmystik der 5. Und gemeinsam also ergeben sie die Einheit Gottes und dementsprechend sind beide Buchstaben Zahlen oder Buchstaben Symbole oder deren Zahlenwerte auch Symbole, Referenzen für die Erscheinung Gottes an diesem Tag. Ja? Ich hoffe, das wurde ein bisschen greifbarer für uns, sodass wir dann also nun noch weitere Bedeutungsebenen dieses Abschnittes für uns erschließen können. Ja, auf diese Weise wird also der Buchstabe Waf, dessen Geheimnis Baha'u'llah in diesem Abschnitt aufgreift, zum Abglanz der Wesenheit Gottes. Das bedeutet, dass durch die Sendung Baha'u'llahs der göttliche Zyklus angebrochen ist, in welchem Gott also in seiner vollkommensten Manifestation, in seiner größten Erscheinung auf Erden offenbart wurde, ja. In diesem mächtigen Absatz liegt Baha'u'llah dann da, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, aber bevor wir das sagen, ich sehe gerade, Elke hat die Hand gehoben. Sagst du zuerst?
Ich wollte nur fragen, gibt es eigentlich so ein Nachschlagewerk für diese ganze Zahlensymbolik?
Bisher nicht tatsächlich. Wäre eine Idee, mal vielleicht so ein kleines Handbuch mal diesbezüglich
Das würde
anzulegen. Aber
mir kolossal helfen, glaube ich,
es gibt
diese
ja Sekundärliteratur
Zahlenmystik.
generell ja zu bestimmten Werken, wo immer mal wieder auf Dinge, die mit den Zahlenwerten zu tun haben, mal hingewiesen wird. Ja, also wenn es jetzt um H oder Waf geht, natürlich also das Buchstabe H vor allem ist ja sehr prominent dargestellt in der Bahai-Mystik immer mal wieder. Und da gibt es, weil es aber natürlich jetzt einen ganzen Katalog zu allen wichtigen Zahlenwerten wäre, vielleicht eine Idee, dass man so etwas vielleicht mal irgendwie mal zusammen trägt, ja, als Compilation. Kann mir gut vorstellen, dass es auch ein Projekt ist, das der Kiomas gerne machen würde, irgendwie so am Computer in
Und
Luxemburg
die
oder so,
daran
wo man immer
anschließend
Informationen
kurze
speist.
Frage, diese Zahlenmystik, hat die im Islam auch Bestand?
Ja,
Also
absolut im Islam. Deswegen wurde sie
die
überhaupt in
kommt aus
bahaitischen
dem
Schriften
Islam und
aufgegriffen.
deswegen greift er die auf, um in deren Sprache zu sprechen. Denn im Christentum, da hast du gerade mal die 7 und die 40. Mehr ist da nicht.
Naja, also es gibt schon in der, also man, ja, das ist mal eine sehr gute Frage. Das würde jetzt natürlich eine lange Vertiefung brauchen, kann man auch gerne mal machen, die Wurzeln von dieser ganzen Zahlenmystik und anderen Dingen. Aber zwei Antworten müssen wir dazu hören. Zwei Antworten, die jetzt mehrere Sätze werden. Aber Kategorie 1 der Antwort ist zunächst einmal, dass Bahá'u'lláh selber und der Bab keinerlei Zahlenmystik bestätigen, Elke. Was meine ich damit? Das heißt, die Zahlen per se haben keine übergeordnete wundersame Kraft oder sowas. Und das ist nicht nur bei Zahlen, es ist auch so, wenn es um Farben geht, wenn es um geometrische Formen geht und so. Das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit Bestand hatten, Wurzel hatten in der Tradition des Denkens der Menschen. Und Bahá'u'lláh und der Bab benutzen diese Dinge, um auf Konzepte hinzuweisen, ohne jedoch die ganzen esoterischen Aspekte, die damit einhergehen, zu bestätigen. Das ist schon mal Antwort Nummer eins, das Allerwichtigste. Das heißt, für uns hat das eine Art, es ist eine Art Kanalisierung für eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist entscheidend, ja. Zum Beispiel, es geht so weit, dass sogar Shori Effendi sagt, denkt jetzt nicht an ein Amulett oder eine Kette, wo der größte Name drauf ist, hat jetzt eine Wunde, hat also Zauberkraft oder sowas. Die Kraft darin liegt, dass du dir dessen bewusst wirst, was der größte Name bedeutet und dementsprechend dein Verhalten läuterst oder dich selbst zur Rechenschaft ziehst oder dir ins Bewusstsein rufst, wie du sein solltest oder dergleichen. Aber das per se an sich hat keine spezifische geistige oder sagt man esoterische Kraft, ja? Und das können wir übertragen auf alle anderen Aspekte, Farbmystik, Zahlenmystik. Es gibt natürlich Bahá'í in der Community, die gerne da diese Dinge halt so für sich so das finden würden oder so weiter, ja? Aber Bab und Bahá'u'lláh bestätigen das nicht, sondern bestätigen das nur, weil die Adressaten das kannten und weil sie sozusagen das nutzen, um bestimmte Bedeutungen zu übermitteln. Ja? Es wird zu einem Werkzeug, zu einem Fahrzeug, zu einem Konzept, wodurch eben, wie gesagt, Konzepte vermittelt werden. Nun aber zu der zur zweiten Kategorie der Antwort, und zwar, ob das nun wirklich im Islam liegt. Nein, das hat ja nicht Bestand im Islam, sondern das ist eigentlich, das geht weit zurück auf Pythagoras. Zum Beispiel hatten die Anhänger von Pythagoras, das war ja nicht nur eine Philosophie, das war nicht nur Mathematik, das hatte schon religiösen Kultcharakter. Bei Pythagoras war das tatsächlich schon so, dass die Menschen daran geglaubt haben, dass die Zahlen wirklich per se eine eigene Bedeutung haben, weil die Zahlen eigene Existenz hätten, ja? Das heißt sozusagen, da ging es sogar darum, ist die Mathematik erschaffen oder ist sie eine Wirklichkeit, die a priori schon existiert? Und das war sehr wichtig bei den Anhängern von Pythagoras und so weiter. Und das hatte die antike griechische Philosophie schon geprägt, war eine Schule, die halt prominent war, sehr viel Einfluss hatte. Da gab es auch die Idee von Seelenwanderung und so. Also Pythagoras hatte generell sehr, sehr viele auch ethische, aber auch wirklich spirituelle Dinge dargelegt. Und später findet sich das natürlich dann auch in der Kabbala des Judentums. Und die wurde dann natürlich von einigen Christen auch aufgegriffen. Es ist jetzt nicht so, dass es dann im Katechismus der katholischen Kirchen großen Stellenwert hat, aber doch, Elke, es gibt mystische Richtungen im Christentum, die der Zahlenmystik große Bedeutung zumessen. Zum Beispiel, dass Christus 33 Jahre alt wurde, als er Märtyrer wurde. Oder zum Beispiel, du hast die Zahl 40 und 7 genannt, die sind ja sehr prominent. Aber dann gibt es auch andere Dinge. Also es gibt andere Zahlen auch, die auch genauso im Christentum wichtig sind. Und auch bestimmte Zahlen, die zum Beispiel in der Bibel nicht genannt werden, aber die man selber dann ableitet von Sachen, von Konzepten. Das, die Geschichte mit Freitag, dem 13., hat ja auch trotzdem eine christliche Tradition, das ist nicht eine Sache, die einfach so randomly mal entstanden ist, auch wenn sie natürlich Aberglaube ist. So, das heißt, solche Dinge und ähnliche, ja. Und im Islam kam dann dieses Wort Abjad, bedeutet ja Numerologie, bedeutet Zahlen, also bedeutet Zahlenwertigkeit. Und das ist sozusagen das Pendant im Islam zu dem, was also schon die Griechen kannten mit der Numerologie, was die Ägypter auch kannten, was dann später einen religiöseren Charakter bekommen hat mit dem Judentum und dem Christentum und was halt einfach so in der Gedankenwelt der Menschen schon existent war. Und das greifen dann auch Sheikh Ahmad und Said Kazem auf, die viele Geheimnisse mit Zahlen vermitteln. Einerseits, weil das dann halt eben schon Tradition hat im Islam in der Mystik und und man davon ausging, dass eigentlich bestimmte Dinge nur Eingeweihte sehen können. Die einfachen Menschen sehen das nicht, Eingeweihte, aber das muss irgendwie so sein, dass es halt eben auch nur, dass auch nur Eingeweihte adressiert sind, die irgendwie so eine besondere Stellung haben, ihr Wissen entsprechend, ihre Ausgewähltheit und so weiter. Und Sheikh Ahmad und Said Kazem machten das dann systematisch zu ihrem Ding. Die haben dann, weil ich ja schon gesagt habe, jetzt passt deine Frage schon sehr gut, weil sie ja bestimmte Dinge nicht offen sagen konnten, weil sie ja eben dann sonst vom Mainstream-Muslimen dann abgelehnt worden wären, mussten sie bestimmte Dinge der Weisheit entsprechend halt so vermitteln, dass tatsächlich nur jene, die in ihre Sprache eingeweiht waren oder in die Art und Weise, wie sie halt Dinge dargelegt haben, das dann auch verstehen konnten. Ja? In vielerlei Hinsicht haben sie Hinweise auf nächste Manifestation gegeben und bestimmte Dinge im Islam dann auch wirklich verändert in der Bedeutungsform. Aber andere Dinge mussten sie halt einfach so Mainstream-artig sagen und dann viele Dinge irgendwie verhüllen in Zahlen, Buchstaben und so weiter und so fort. Und der Bab halt hat das aufgegriffen, weil die ersten Adressaten von ihm einfach Schechi waren. Und die Schechi waren mit dieser Sache sehr wohl vertraut. Und deswegen wird das dann ein Teil im Schriftum des Bab. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat es in der islamischen Mystik ja auch immer schon Bestand gehabt. Auch schon allein diese ganzen unzusammenhängenden Buchstaben im Koran, die in ungefähr 29 Stellen des Koran vorkommen. Diese Hudu, Fatel, Murata, Ad, Alif, Lam, Mim und dann Taha und so weiter. Also es ist einfach nur random Buchstaben gibt, mit denen so bestimmte Suchen anfangen. Und da hat das so auch alles schon so seine Tradition. Man ging davon aus, dass die Bedeutung dieser Buchstaben beim Verheißenen liegt. Also eine dritte Antwort, ich wollte schon zwei geben, jetzt gebe ich noch eine dritte Elke. Ein anderer Aspekt ist auch, dass natürlich die Menschen auch wegen dieser Alif Lam Mim-Tradition und so weiter, diese unzusammenhängenden Buchstaben im Koran, auch davon ausgingen, dass der Verheißene in der Lage sein wird, aus den Buchstaben die innere Bedeutung rauszuholen. Und der Bab macht es dann demonstrativ, indem er nicht nur die Koranbuchstaben, die dann unzusammenhängend waren, deutet, sondern dass er an vielerlei Hinsicht generell einfach den Sinninhalt von Buchstaben darlegt, um auch damit zu zeigen, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, dass er alle Dinge kennt und dass er auch Bedeutungen erschaffen kann. Weil das muss man sich ja auch fragen, Elke. Zum Beispiel hatte der Bab zu dem Buchstaben Wav, den wir hier gerade bereden, ein Werk offenbart zu Ehren von zum Beispiel einem Adressaten, der über die Bedeutung von der Sure Wal-Asr gefragt hatte. Das war der Imam Jum'a von Eswan. Da hatte der Bab zum Beispiel 2000 Verse darüber dargelegt. Oder zum Beispiel 3000 Verse über eine Sure, die nur vier Verse hat, drei Verse hat, Sure Kausar, die Wahid gefragt hatte. Wonach Wahid, oder beziehungsweise ungefragt vom Bab das erwartet hatte und der Bab legt das dann als ein Wunder dar. Wir hatten darüber mal gesprochen in Tambach und so hat das einmal dargelegt. Und da in dieser Sure, da legt der Bab auch die Bedeutung einzelner Buchstaben dar, weil die Sure selbst hat nur drei Verse. Aber er legt 3000 Verse da in der Erklärung dieser Sure. Und jetzt kommt aber folgender Punkt, der jetzt sehr wichtig ist. Ja, jetzt ganz genau zuhören. Folgendes, eine rhetorische Frage. Steckt denn die Bedeutungen von all diesen Dingen in den Buchstaben selbst drin? Also meinte Mohammed mit dem Buchstaben Waf, als er das Wort sagte, Wal-Asr, was so viel bedeutet wie gegen Nachmittag oder am Nachmittag, ja? Meinte Mohammed all diese Dinge, die später der Bab dann in der Interpretation von diesem ersten Buchstaben dieser Sure Wal-Asr darlegt, meinte er das alles? Oder erschafft der Bab nicht vielleicht erst diese Bedeutungen, indem er diesen Buchstaben zum Anlass nimmt, um einfach Wahrheiten zu vermitteln, die bis dahin den Menschen unbekannt gewesen waren? Ja, ist natürlich Zweiteres. Das heißt, es ging nicht darum, dass ein Moslem überhaupt damals, als Wal-Asr offenbart wurde, der Buchstabe warf, dass so viele Dinge da drin standen und sowas, konnte ein Moslem ja gar nicht verstehen. Der Bab, also wie sollte er überhaupt in diesem Horizont denken, dass in diesem Buchstaben so und so viele Layers of Meaning sind? Das entsteht erst durch den schöpferischen Akt des Bab, der sagt, in dem Buchstaben Waf steckte das alles und liegt 3000 Verse dazu da. Und warum kann er das? Weil er als Manifestation der Schöpfer der Wirklichkeit ist. Und er hat nicht nur einen Qumas Yazdani und ein Shahnameh Zadpana erschaffen und das Universum und all das, sondern er schafft auch geistige Bedeutungen, so wie er aus dem Nichts das Universum erschaffen hat. Er erschafft Wahrheit, er erschafft Realität. Realität, das geschriebene Wort, die Deutung, die Perspektiven, das Bewusstsein, die Bewusstseinsebenen und dann natürlich die materielle Schöpfung. Aber er ist der Schöpfer der Wirklichkeit. Und er legt in jeden Buchstaben so und so viele Bedeutungen rein und noch mehr, wie er will. Und es kommt doch nicht zu einem Stillstand. Nur deswegen, Freunde, sagt Baha'u'llah, wir verstehen das falsch. Nur deswegen sagt der Baha'u'llah, jeder Vers, zum Beispiel in sieben Tälern oder an anderer Stelle, hat 72 Bedeutungen. 72 wegen aus dem Islam, ist eine Zahlenmystik oder so. Ja, und dergleichen. Oder sagt er, dann sagt er an vielen Stellen, jeder Vers hat zum Beispiel viele hunderte Bedeutungen und er könnte, wenn er wollte, noch mehr Bedeutungen darlegen und so weiter. Das ist nicht, weil dieses Wort, zum Beispiel über das Wort Sonne im Koran, Shams, sagt Baha'u'llah eine Interpretation zu diesem Wort geschrieben. Tafsir Sure Shams. die Interpretation von der Sure der Sonne, und schreibt über das Wort der Sonne, wie im Koran das dargelegt ist. Und dann sagt Baha'u'llah, er könnte noch viele weitere Dimensionen an Bedeutung nennen, weil die Bedeutungen in diesem Wort unendlich sind. Aber nicht, weil, nicht, dass ich und Shahab darüber nachdenken und auf unendlich Bedeutung kommen würden, weil wir das Wort Sonne zum Gegenstand unserer Meditation machen, sondern weil Baha'u'llah einfach kein Limit hat, weil sei er unendlich ist in seiner schöpferischen Kraft, und deswegen sagt er im wahrsten Sinne des Wortes, ja Shahab, jetzt habe ich dir in dieser Sure 20 Bedeutungen dargelegt, wenn ich wollte, könnte ich unendliche hinzufügen. Ja, nicht, weil das Wort diese Bedeutungen wirklich hat, sondern weil er als der Schöpfer der Sprache, der Schöpfer des Wortes, der Schöpfer von Bedeutung, der Schöpfer von Sinn, der Schöpfer von allem, was Substanz und Gehalt hat, in der Lage ist, das kontinuierlich und fortlaufend fortzusetzen. Ja? Und unter anderem, dafür legt auch der Buchstabe Waf ihr Zeugnis ab, wenn er phonetisch aus den drei Buchstaben Waf besteht, jedes Waf, was du sprichst, dann nochmal drei Buchstaben ist und so weiter. Das soll einfach ausdrücken, dass er unendlich ist. Dass seine Allmacht und Souveränität in der Erschaffung von Wirklichkeit nicht begrenzt ist. Ja? Jetzt nochmal schnell Qumas und dann machen wir weiter.
Ein praktisches Beispiel zu dem, was du gesagt hast, ist die Auslegung von Sule Yusuf vom Bab. Er erklärt ja einige Sachen, aber im größten Teil bricht er mit den Traditionen von der Vergangenheit und bringt ein neues Standard von der Babi-Religion. Das,
Richtig.
wie du
Und
gesagt
im
hast,
Gewand von etwas, was die Menschen schon kannten, ja.
er kreiert eine neue Wirklichkeit, wie du gerade gesagt hast.
Sehr gut. Und deswegen, wir müssen den schöpferischen Prozess mehr als nur materielle Schöpfung verstehen. Wenn wir also von schöpferischer Kraft sprechen, dann meinen wir eigentlich einfach die Bewusstseinsebenen, zu denen Baha'u'llah uns einlädt. Ja, dass du jetzt noch über deinen Horizont weiterdenkst. Deswegen ist es so absurd, wenn wir in der Baha'i-Gemeinde Gott bewahre hören sollten, oh, man soll nicht über die Schriften zu viel interpretieren, nicht auslegen, nicht das machen, nicht zu viel Vertiefung machen, nicht eigene Sachen dazu sagen oder so. Das muss so sein, weil der Bedeutungshorizont unendlich ist. Und wenn ich jetzt sage, ich habe mal eine Sache mal gehört, mal bei einem Vortrag oder irgendeinem Erfan-Kolloquium vor 40 Jahren, und damit hört dann meine Vertiefung zu dem Gegenstand auf, dann ist das dem Konzept insgesamt konträr. Das widerspricht dem Prinzip, dass der Bedeutungshorizont nicht endet an einer Stelle. Und deswegen auch, wie Shoghi Effendi dann sagt, dass je mehr wir die Bahai-Schriften vertiefen, wir auch erkennen werden, dass wir sie nicht verstanden haben bis dahin. Ja? Also man wird niemals zu einem Punkt kommen, wo das ein absolutes Ende erreicht. Und nicht, weil wir jetzt miteinander einfach so einen geistigen Tarof machen wollen. Nein, nein, das ist noch nicht das Ende. Nein, nein, du kannst noch mehr und so. Sondern weil es einfach de facto, auch ontologisch gesprochen, so ist. Aus den Zusammenhängen, die wir gerade gehört haben. Ja? Und in diesem, also Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Und deswegen auch diese vernichtenden Werturteile des Bab gegenüber dem Volk des Islam, dass sie sagen, Siegel der Propheten und das war's. Das heißt, es ist so weit entfernt von dem, was wahr ist, weil sozusagen der göttliche Urheber Schöpfer von Wirklichkeit und Bedeutung ist und du dann sagst, mit einer Sache ist alles zum Ende gekommen. Das ist so weit entfernt von der Würde des Menschen, dass der Bab sagt, Siegel der Propheten mit dem Glauben daran, dass das der Offenbarungsfluss abgeschlossen ist, das ist ein Frevel gegen die Stufe des Menschen. Das ist eine Beleidigung für den Menschenverstand, zu sagen, dass das das Ende war, wo doch das ganze Prinzip und die Dynamik von göttlicher Beziehung zum Menschen ist, dich immer weiter zu ermutigen, dass du noch ein bisschen weiter denkst, dass du noch ein bisschen weiter siehst. Und deswegen also dieses, was der Bab sagt im Kommentar zu Sure Josef, O Volk des Koran, ihr gleicht dem Nichts. Und er meint damit tatsächlich das, weil es halt eben so sehr Widerspruch zu dem ist, worum es eigentlich in dem göttlichen Schöpfungsplan gibt. Immer mehr Bedeutungsebenen zu schaffen, damit der menschliche Verstand immer mehr nach Vortrefflichkeit in der Erkenntnis von Wahrheit streben kann. Brigitta?
Ja, also es ist so, uns hat man das auch gesagt, dass man selber studieren soll und selber draufkommen soll und nicht interpretieren soll. Könnte es sein, dass es dann vielleicht zu Streitereien kommt? Ist das der Grund? Ich weiß es nicht. Also ich liebe das, was ihr da macht. Und wir machen ja ständig solche Sachen. Aber wenn du jetzt mit Menschen sprichst, da will der eine recht haben, der ist gerade am Anfang, die Bahá'í-Sache zu erkennen, und ein anderer weiß dann mehr und interpretiert das, da könnte es ein bisschen zu Uneinigkeit kommen.
Naja,
Ist das der Grund?
dann, ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist ja ein, wie sagen wir, Das sind zwei verschiedene Dinge. Zum einen sagt der Baha'u'llah ja ganz klar, über seine Stufe beispielsweise. Er sagt, wenn einer davon ausgehen sollte, dass er Gott ist und ein anderer sagt, er ist nur ein Prophet Gottes, dann haben beide Recht, solange sie nicht miteinander streiten. Sollten sie streiten, werden beide im Unrecht. Und das ist nicht, weil Baha'u'llah sagt, Wahrheit ist relativ. Nee, Wahrheit ist absolut. Unsere Wahrnehmung ist relativ. Und das bedeutet also, dass jemand je nach seiner Kapazität einen Aspekt von Baha'u'llahs Größe sehen kann und jemand, der natürlich ein bisschen mehr bewandert ist, einen größeren Aspekt. Im Endeffekt aber werden beide dem nicht gerecht, was Baha'u'llah wirklich ist, weil Baha'u'llah auch mehr ist, als das Wort Gott hergibt, weil das Wort Gott trotzdem ja ein Begriff ist. Im Endeffekt bleibt es ja auch so, den wir Menschen erschaffen haben, um etwas zu beschreiben, das unbeschreiblich ist. Und es muss also, wenn ich das formuliere, sowieso durch a priori durch eine Bewusstseinsebene gefiltert werden, sodass es überhaupt als Wort über meine Lippen kommen kann. Und alles, was mein Bewusstsein fassen kann, ist sowieso nicht Baha'u'llah, ist größer als das. Und deswegen sagt er an einer Stelle ganz klar, sogar das Wort Gott ist für ihn zu klein. Das heißt, im Endeffekt sagt er zu uns, jeder soll danach streben, seine Stufe oder sagen wir die Stufe der Wahrheit insgesamt immer genauer und genauer und genauer zu erkennen, aber dessen eingedenk, dass jeder von uns entsprechend seiner momentanen oder temporären Kapazität nur Auszüge aus der Wahrheit sehen kann tatsächlich, ja. Und solange das nicht die Ursache dafür wird, dass wir eben dann Meinungsverschiedenheiten haben oder Streit oder der eine den anderen überzeugen will, sagt er, ist es annehmbar. Sobald das zur Ursache für Uneinigkeit wird, sind beide im Unrecht, nicht weil die Wahrheit verwässert werden kann, der hat recht, der hat genauso recht. Nein, natürlich hat der, der sagt, Baha'u'llah ist Gott, ein größeres Verständnis als der, der das noch nicht sehen kann. Aber wenn sie miteinander streiten, haben beide nicht verstanden, was die Implikation seiner Wirklichkeit ist. Und zwar nämlich, dass der Mensch die beste Version seiner selbst wird. Und wenn wir das nicht haben und alles andere dann nur eine Theorie ist, dann ist es ja sowieso, bedeutet es ja nichts. Dann ist es ja kein wahres Wissen und dann ist es auch keine wahre Erkenntnis und so weiter. Das heißt, im Endeffekt also ist die Wahrnehmung von Wahrheit relativ und gebunden an die Perspektive des Einzelnen, ja. Zu sagen, dass wir das nicht interpretieren dürfen oder gleich, ist aber im Endeffekt eine Fehldeutung der Menschen, die fehlbar sind in der Community. Im Endeffekt sagt Abdu'l-Bahá Folgendes. Ich habe dieses Beispiel 100 Mal genannt, jetzt zum 101. Mal nochmal, weil es gibt viele Aspekte, ich finde dieses Beispiel einfach sehr greifbar. Weil beantwortete Fragen sagt Abdu'l-Bahá beispielsweise, wenn er über Adam und Eva spricht, erklärt er das. Und dann sagt er, das ist eine Bedeutung von Adam und Eva. Nun denke du nach und schau, vielleicht kommst du noch auf Bedeutungsebenen, die wir hier nicht genannt haben. Das heißt, der Interpret der Schriften macht die Interpretation der Schriften abhängig von Erika Schahab und Schahnam. Und das ist doch die Größe dieses Tages. Das ist, wenn wir sagen, Reifezeitalter, dass der Mensch einfach nicht aufhören soll, sein Verständnis von Wahrheit zu hinterfragen. Nicht im Sinne von einem skeptischen Zweifel, sondern im Sinne von, dass er sich daran ergötzt, dass er immer tiefer da rein möchte, immer mehr erkennen möchte. Deswegen Wissen, Vertiefung, all diese Dinge haben einen sakralen Stellenwert in der Bahá'í-Religion. Und wo immer es klingt, als ob das nicht so wäre, Brigitta, haben das Menschen einfach so jetzt mal gesagt, weil sie es nicht besser wissen. Im Endeffekt, die Bahá'í-Schriften selbst sprechen sich immer dafür aus, dass wir über Dinge meditieren, reflektieren. Ganz häufig betont Abdu'l-Bahá, dass wir in Geheimnisse eindringen müssen. Wie denn, wenn es doch kein Austausch dazu geben sollte, wenn ich mir nicht erlaube, mit meinem eigenen Geist eine Dialektik zu führen und zu überlegen, was ist denn damit gemeint, wenn Abdu'l-Bahá sagt, hier ist ein Geheimnis im Tablett vom Heiligen Seefahrer. Wenn ich das nicht versuche, für mich zu deuten, dann komme ich ein in geistige Lethargie, Trägheit. Bahá'í-Sache wird dann mehr eine administrative Bewegung, verliert seinen mystischen Kern. Meine Selbsterziehung zum geistigen Denken wird geschwächt und all diese Dinge. Die Bahá'í-Schrift, dieses Tag- und tägliche Schriftlesen hat diesen Zweck. Wenn wir tatsächlich nur das wortwörtlich lesen würden und dann sagen wir, das ist unser Schriftenstudium, für den, dann bringt es doch nichts. Was ist der Unterschied zwischen mir und einem Moslem und einem Christ, der einfach nur buchstäblich liest und das war's dann? Die Bahá'í-Vertiefung bedeutet, dass ich tief in den Kern der Worte eindringen will und wir werden das nochmal tiefer besprechen, deutlicher hervorheben mit Brief und Siegel und Fakten, wenn der Absatz kommt, Brigitta, der kommt ja sehr bald, wo Baha'u'llah sagt, versenkt euch in das Meer meiner Worte. Ja, das kommt im Kitab das noch vor, sehr bald. Und deswegen habe ich viele Dinge jetzt nicht gesagt, um sie dann aufzusparen für den Zeitpunkt dann, wenn es drauf ankommt. Aber jetzt an dieser Stelle nur, um es auf einen Nenner zu bringen. Ja, wir sind von Baha'u'llah, Abdu'l-Bahá, dem Bab, Shohreh Effendi ermutigt, dass wir uns eigenständig mit Deutungsvermögen mit den Bahá'í-Schriften auseinandersetzen. Nur der ethische Aspekt darf nicht überschritten werden, der besagt, dass keiner sein Verständnis anderen aufzwingen darf.
Ja,
Solange ich weiß, dass ich ein
genau,
Student
das
bin.
habe ich gemeint. Mit sich selbst Natürlich vertieft man sich, aber man darf das nicht jetzt anderen, den anderen so zeigen, wie ich das verstanden habe. Der versteht es wahrscheinlich ganz anders. Also selber muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, das ist
Richtig.
klar.
Und das, also wie gesagt, es gibt einen
Danke.
ethischen Rahmen und dann gibt es halt das, das ist das Normative und dann gibt es das Deskriptive, was einfach auch alle Anleitungen sind und alle Ermutigungen, dass man sich immer und immer mehr mit den Schriften befasst. Und wenn wir das nicht tun sollten, dann wird eines Tages dann halt eben diese Gefahr bestehen. Und Baha'u'llah warnt ja davon, davor, dass also man nicht die Fehler der Vergangenheit machen soll. Und die Gefahr könnte dann einfach sein, dass wir halt eben auch zum Beispiel die Wahrheit in der Zukunft an Buchstabenwissen messen und nicht an dem, was die Konzepte hinter den Buchstaben sind. Und das ist und bleibt für immer der ultimative Test für den Menschen. Das Wort Gottes hat eine äußere Form und einen inneren Kern. Und die Schale, sagt Baha'u'llah, die äußere Form der Worte, so wichtig wie sie ist, sagt Baha'u'llah selbst, es gibt eine Stufe, wo nichts mehr, wo alle Schleier weg sind und nichts mehr bleibt als der Schleier des Wortes. Das heißt, so sehr wir auch losgelöst sein sollten, der letzte Schleier, der bleibt und der auch immer sein wird, ist, dass wir geistige Phänomene eben nur durch das Wort wahrnehmen können. Wir können ja darüber hinaus, können wir ja nicht über transzendente Dinge nachdenken, wenn es nicht eine Übersetzung dafür gäbe, ein Vehikel. Und dieses Wort müssen wir aufpassen, dass die äußere Form selbst nicht zum letzten Prüfstein für uns wird und uns dann in die Irre gehen lässt. Und das ist dieses, wo wir anfangen müssen, in das Meer seiner Worte einzudringen. Abdu'l-Bahá sagt ganz klar, es gibt viele Schleier. Ihr kennt dieses Zitat, wo er sagt, es gibt erstmal diese sehr deutlichen Schleier, also diese materiellen oder so. Dann sagt er, gibt es so dichte Schleier, so eben. Und dann halt tatsächlich, wenn man die zerreißt, dann sagt er, ist nur noch das, also ich führe jetzt, ich habe es jetzt abgekürzt, dann das Schleier des Lichtes, das die Augen blendet. Das heißt sogar, die Größe der Wahrheit selbst, dass die Wahrheit selbst kann dem Menschen zum Schleier werden, wenn er nicht imstande ist, eben mit ihr umzugehen. Wenn er nicht die Hermeneutik hat, sie aufzunehmen, ja. Und das ist eben, deswegen sagt der Bab sehr deutlich, ein Vers kann einen Menschen beleben, derselbe Vers kann einen anderen Menschen zum geistigen Tod bringen, ja. Das heißt, das Wort selbst ist am Ende, im Endeffekt, wenn all is said and done, bleibt die äußere Form des Wortes der letzte Schleier für den Menschen, ja. Das, im Sinne von, natürlich brauchen wir die äußere Form des Wortes, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Wir machen es nicht wie die Mystiker, die sagen, ja, lass uns den Koran gar nicht mehr lesen, lass uns nur noch fühlen. Nein, das nicht. Aber Baha'u'llah sagt, klar, zur inneren Bedeutung kommst du nur durch die äußere Form. Aber die äußere Form ist im Endeffekt eine Form, Brigitta. Und wenn wir nicht uns erlauben, tiefer da reinzuschauen, dann wird uns das Wort selbst, so wie es den anderen Religionen immer wieder widerfahren ist, dann wird das zum letzten Prüfstein für die geistige Kapazität, und die geistige Würde des Menschen, ja? Nun aber zurück, um zum Absatz zu kommen. Hier legt also Baha'u'llah dar, dass die Aufrichtigkeit des Glaubens eines Menschen an Gott, an der Anerkennung seiner Sendung Ausdruck findet und nur reine selbstlose Motive von Baha'u'llah Annahme finden werden. Er greift die prophetischen Hinweise des Christentums und des Islams auf, in denen das heißt, dass am verheißenen Tag die Ersten die Letzten sein werden und die Letzten die Ersten, bringt das in Zusammenhang mit der Erwartung der Schechi bezüglich der großen Umkehr und führt dann näher aus, dass Menschen, die achtlos, unwissend, sündig und fern waren, aufgrund ihrer Herzensreinheit oder weil Gott ihre Umstände kennt, dass sie eben Annahme finden können. Und jene, die sich ein Leben lang der Frömmigkeit gerühmt haben, das studiert haben, Theologie studiert haben und all diese Dinge, wie es schon im 36. Absatz hieß, wo er sagt, wie viele haben sich in Landstrichen Indiens abgesondert, allem entsagt, was Gott erlaubt hat, sich Härten und Kasteiungen unterworfen. Und dennoch hat Gott, der Schöpfer der Himmel, ihrer nicht gedacht. Und dann sagt er doch, dass wir unsere Werke nicht zu einer Falle werden lassen sollen. Und er betont sogar, dass wenn man aller Menschen die Füße wäscht, wenn man keinen Krümel Erde als Zeugen seiner Andacht auslässt, werden die Taten doch nicht angenommen, wenn nicht der Duft seines Wohlgefallens zu vernehmen wäre. Also es geht immer wieder um die Frage, weshalb tue ich was? Und sogar wenn ich was Schlechtes tue, zählt vor Gott die Frage, weshalb tue ich was? Das heißt im Endeffekt, deswegen allein steht auch keinem Menschen ein Werturteil zu. Keiner, aus dieser Logik kann keiner über jemanden richten. Wir kennen die Lebensverhältnisse der Menschen nicht. Wir kennen ihre Situation nicht. Wir kennen ihre Umstände nicht. Wir kennen ihre Traumata nicht und so weiter. Wir kennen das alles nicht. Wir wissen nicht, wer ist wie mit was, musst du mit welchem Problem im Leben wie ringen, mit welchen Wahlmöglichkeiten oder dergleichen, das kennen wir alles nicht. Deswegen ist es absurd zu denken, jemand ist besser oder schlechter oder dergleichen. Das weiß nur Gott. Natürlich gibt es auch keinen geistigen Kommunismus vor Gott. Natürlich gibt es Stufenunterschiede, aber die kennen wir nicht. Die kennt nur Gott. Und Abdu'l-Bahá sagt ganz klar, ihr würdet euch wundern, wenn ihr wüsstet, wer alles in der nächsten Welt über euch steht, aber in diesem Leben eben tatsächlich den Anschein macht, als ob er unter euch wäre. Ja? Das heißt, wir wissen diese Dinge nicht. Deswegen können wir darüber nicht urteilen. Und Bahá'u'lláh sagt ja ganz klar im Kitab Iran auch, bis zum letzten Atemzug eben ist die Sache auch nicht klar. Und wie viele haben mit dem letzten Atemzug zu Gott gefunden und andere eben sind dann mit leeren Händen aus dieser Welt gegangen. Und das prominenteste Beispiel, es gibt sehr viele in der Religionsgeschichte, allein schon im Bahá'í-Glauben, ganz, ganz viele mit Bündnisbruch und so weiter und anderen Dingen. Aber natürlich das historisch vielleicht prominenteste Beispiel ist ja das von dem Anhänger Christi an dem am Kreuz sozusagen, der dann gar nicht weiß, um was es geht und so weiter, aber der zu Christus dann sozusagen sich bekennt, indem er sagt halt eben, wenn deine Sache die Sache der Wahrheit war, dann da, wo du dann sein solltest, denk dann auch an mich und dann Christus dann sagt, heute bis in alle Ewigkeit müsstest du mit mir beim Vater sein und es ist dann halt diese Geschichte halt. Im Endeffekt ging dann Judas mit leeren Händen von dieser Welt und dann halt eben ist jemand am Kreuz, bis der gar nichts mit dieser ganzen Geschichte zu tun hatte, dann erhoben worden, eben zum höchsten Rang des Glaubens und so weiter. Das heißt, diese Dinge, die nennt hier Bahá'u'lláh. Das heißt, mit dem Ersten werden die Letzten sein, Letzten werden die Ersten sein und er kann annehmen, wie er will und verwerfen, wie er möchte, weil er eben so souverän ist und so weiter. Und
Donna,
so.
vorhin wollte die Monika eigentlich noch was sagen. Meinst du, es passt noch?
Immer, ja.
Monika, magst du noch?
Ja, danke gerne, Gabi. Ja, mit Vertiefung. Es ist ja, natürlich können wir lesen, aber eigentlich brauchen wir ja darüber einen Austausch. Also, wenn man jetzt nur für sich das liest, dann hat man seine Gedanken und weiß auch gar nicht, ob man es gut verstanden hat. Wenn man den Austausch hat, wie jetzt auf diesem, also jetzt hier so in der Gruppe, dann ist es natürlich sehr bereichernd. Aber wie ist das denn, wenn wir Schriften lesen und eigentlich gar nicht sehr viel Background haben an Wissen und dann fehlt uns das ja, dieser Austausch und dieses ja, Wissen miteinander oder zu teilen.
Ja, das Interessante ist ja, Monika, gut, danke, dass du mal vorhabst, aber wir haben darüber auch schon, glaube ich, das letzte Mal, das vorletzte Mal gesprochen, als ich gesagt hatte, dass das Privileg ja eines Menschen ist, dass er sozusagen das Bahá'u'lláh ihm zutraut, dass er alleine die Schrift noch lesen kann und zu bestimmten Dingen dann Schlussfolgern wird, die halt eben notwendig sind für seine Zuwendung zur Wahrheit. Und alles, was darüber hinaus ist, ist dann eine Sache von lebenslanger Bemühung und Vertiefung und natürlich auch Gnade und auch Einsicht, die Gott ins Herz legt, wie er möchte und so weiter. Aber im Endeffekt, und dann auch Austausch und andere Dinge. Im Endeffekt sind es also beide Dimensionen. Es ist nicht notwendig, dass man dem Vortrag einer Person lauscht in der Bahá'í-Gemeinde, um dann ein richtiger Bahá'í zu sein. Und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, die man wahrnehmen kann eben, oder wahrnehmen sollte, sich immer weiter mit Freunden oder dergleichen in die Schriften zu vertiefen, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen, mit anderen Meinungen einzuholen, Gedanken anderer zu hören, und so weiter. Und das bleibt halt in dieses Zweifache. Die individuelle Zuwendung kann natürlich keine andere Vertiefung ersetzen. Und gleichzeitig steckt sehr, sehr, sehr viel Mehrwert natürlich in so etwas wie einer Vertiefung. Und wir tun leider zu wenig, in Deutschland vor allem, um eben vertiefter zu sein, um systematisch uns mehr zu vertiefen. Viele Dinge, die wir vielleicht in diesen Vertiefungen mal gehört haben, sind vielleicht unausgesprochen geblieben in diesen 100 Jahren Bahá'í-Geschichte Deutschland. Kann sein. Also im Endeffekt meine ich also, es ist natürlich so, dass man sich immer mehr vertiefen soll, und da hast du recht, das ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig muss ich natürlich nochmal betonen, dennoch sagt ja Bahá'u'lláh ganz klar, der Einzelne hat für sich auch alles, was er braucht, um eben affin mit der Wahrheit zu werden. Je nach seiner Kapazität. Die kann er dann versuchen zu erweitern. Aber er braucht keinen anderen, um da reinzukommen, und kann natürlich ein Leben lang davon profitieren, dass er diesen Weg mit anderen geht. Das sind beide Dinge, die sich ergänzen und natürlich nicht widersprechen. Und ja, egal wie wir es jetzt nehmen, mit anderen alleine, er muss die Schriften deuten. Er kann nicht einfach nur buchstäblich lesen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Und das wäre dann sozusagen ein Fallstrick, den die früheren Religionen ja auch so dann in ihrer Gemeinde so gesetzt haben für die Menschen. Dass man einfach nur liest, nicht tiefer da reingeht und so. Obwohl das der Tag der Enthüllung ist, wie Bahá'u'lláh sagt. Es ist der Tag, an dem die schöpferischen Qualitäten der Geheimnisse enthüllt werden müssen. Die müssen jetzt, nicht in 1000 Jahren, jetzt müssen sie alle entdeckt werden. Ja, wir müssen Entdecker von mystischen Sinninhalten sein, von Wahrheiten sein. Und es gibt auch, ich glaube wirklich sagen zu können, kein erfüllenderes Empfinden für einen Menschen, als eben in der Zwiesprache mit Baha'u'llah begnadet worden zu sein, in bestimmte Bedeutungen einzudringen, die man vielleicht vorher gar nicht kannte. Ja, und das muss man an dieser Stelle auch so nochmal hervorheben, und das beschreibt ja Baha'u'llah auch so als eine Art geistige Ekstase, als eine Verzückung und so weiter. So, aber dann nochmal abschließend zu
Ich
dem Absatz.
ganz kurz, wenn ich noch was ergänze. Also, wie die Erika letztes Mal gesagt hat, ich bin auch ein anderer Mensch, seitdem ich hier teilnehme. Also, das sind Einsichten oder das sind Gedanken, die wären mir wirklich alle von selber nie, wäre ich nie drauf gekommen, weil das hat so eine Dimension und man ist ja wirklich voller Ehrfurcht, wenn man noch mehr erfährt und denkt, wow, ich bin jetzt viele Jahre Bahai und das sind Dinge, die mir einfach vor meiner Kapazität fehlen. Aber vielen Dank, dass ich hier erfahre. Erika hat letztes Mal schon gesagt, ich bin ein anderer Mensch. Also ich fühle das auch. Danke sehr für euch.
Das ist sehr, 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 sehr,
Also
sehr,
an
sehr
dich
bescheuert.
und an alle, die hier was beitragen. Das ist unbeschreiblich, ja, bereichernd.
Das ist sehr
Danke
nett, dass du
sehr.
das sagst. Und weil ich
Ja,
eben auch so
das ist
fühle,
so.
hoffe ich auch, dass diese Vertiefung nicht auch mit dem Kitab das dann abgeschlossen wird, sondern dass das so eine Sache ist, die uns so weit es geht halt relativ ein Leben lang dann begleiten wird, dass wir uns immer mal wieder sonntags treffen zur Vertiefung, ja. Ja, danke. Also, Baha'u'llah bezeichnet sich, weil er durch die Kraft seiner Souveränität die Aufrichtigen von den Verderbten scheidet und die Spreu sozusagen vom Weizen trennt, in diesem Zusammenhang auch als den Richter. Er ist der Richter der Menschheit. Zum einen, der Kitab das selber ist das Richtmaß, sagt er selber, ist die Waage, diese verheißene Waage, die laut dem Islam ja kommen sollte am jüngsten Tag und so weiter. Und gleichzeitig eben ist er auch der Richter, weil er eben diese Souveränität in hat. Ein Richter ist ja souverän im Gerichtssaal auch, und da kann ja auch keiner da einfach so machen, was er will. Und Baha'u'llah als der Verheißene, als der Richter am Tag des Gerichts, am jüngsten Tag nun, ist also derjenige, der auch dann durch seine Souveränität annimmt, was der Mensch bemüht ist, darzubringen, und dann auch vielleicht auch eben nicht annimmt, weil es eben nicht seinem Wohlgefallen entspricht, ja. Und diese Bezeichnung mit der göttlichen Eigenschaft der Gerechtigkeit verknüpft, ist also ein Titel Gottes und wird insbesondere im Koran, wie gesagt, mit dem Kommen des Herrn am Tage des Gerichts verbunden, dem Tag, da Gott über die Taten der Menschen urteilt und sie in Gefährten des Paradieses oder aber in Höllenbewohner unterteilt. Dadurch, dass Baha'u'llah also von diesem eschatologisch aussagekräftigen Attribut hier Gebrauch macht, verweist er auf den Anbruch des Tages des Gerichts und dem Anbeginn der verheißenen Stunde, die in der Bibel und im Koran mit der messianischen Ankündigung gleichgesetzt wird, dass Gott selber auf Erden erscheinen wird. Also diese Begegnung mit Gott, diese sogenannte Leraula, in die Gegenwart Gottes tretend, soll der Mensch dann eben Gott schauen und so weiter. Das greift er hier auf, indem er sich als den Richter darstellt, der über die durch seine Souveränität über die Taten des Menschen eben richtet und Gericht hält und so weiter. Und weil das eben eine eschatologische Dimension hatte, kommen wir auch hier wieder zu der Schlussfolgerung, dass es ein Hinweis des Baha'u'llahs auf seine Erscheinung, auf seinen Anspruch, die göttliche Erscheinung zu sein. Auch wird in diesem Absatz weiter eben die Wechselwirkung zwischen den beiden göttlichen Attributen der Gerechtigkeit und der Gnade entfaltet. Darüber hatten wir auch schon öfters geredet. Hier an dieser Stelle nochmal kurz. In seiner Gerechtigkeit überantwortet Baha'u'llah die Vertreter der Weisheit dem Feuer, da ihre Motive unter Umständen nicht lauter waren, aber nimmt in seiner Gnade jene an, die vormals zu den Achtlosen gezählt haben, die aber reinen Herzens sind, denn er kennt die tiefsten Geheimnisse der Herzen und weiß, was hinter dem Augenzwinkern eines Spötters steckt. So wird die göttliche Gnade nicht durch das bloße Tun angezogen, sondern, wie wir uns mal ins Bewusstsein rufen müssen, sondern wird dem Menschen einzig und allein durch den Willen Baha'u'llahs zuteil, der seine Annahme gewährt, wie es ihm beliebt. Denn es liegt fürwahr in Gottes Hand zu geben, was er wünscht, wem immer er will, und vorzuenthalten, was ihm gefällt, wem immer ihm beliebt. Er ist die Manifestation des Gott tut, was ihm gefällt, und er ruht auf dem Thron des, er gebietet, was ihm beliebt. Ja, das heißt also im Endeffekt haben wir über das Prinzip Gnade und Gerechtigkeit, diese Dialektik, ja schon gesprochen. Das heißt sozusagen, der Mensch muss mit der Gerechtigkeit Gottes rechnen und auf seine Gnade hoffen, weil wenn er jetzt nur sagt, ja, Gottes Gnade ist uns eh omnipräsent immer zuteil, dann wird er sich auch nicht bemühen, eine bessere Version seiner selbst zu werden. Das heißt, Abdu'l-Bahá sagt, rechne mit der Gerechtigkeit Gottes, damit du ja das tust, was richtig ist und gut für dich, und hoffe auf die Gnade. Aber natürlich wissen wir, dass die Gnade Baha'u'llahs unendlich größer ist als seine Gerechtigkeit. Und ohne seine Gnade würden wir auch alle schon längst zu den Verlorenen zählen, weil wir wahrscheinlich alle schon mal Gedanken hatten, Zweifel hatten, Dinge getan haben, die mit Sicherheit eben nicht eigentlich der Größe und Würde dieses Tages entsprechend wären, ja. Und Dann dementsprechend, also drückt sich das ja später nochmal dahingehend aus, dass er kurz vor Ende des Katar-Barach das nochmal Misa Yahya adressiert und auch betont, dass sogar für ihn die Tore der Vergebung und der Reue nicht verschlossen sind. Und das ist dann natürlich ein ultimatives Beispiel dafür, dass egal wer wir waren und was wir getan haben, dass die Möglichkeit, Reue zu tun und zurückzukehren, niemals verschlossen ist. Und Abdu'l-Bahá greift ja dann ein Prinzip aus der Bibel auf, was sehr, sehr schön ist, wirklich. Wo es ja heißt, dass wenn ein Sohn sozusagen um Brot bittet, den Vater, dass ein Vater niemals ihm einen Stein geben würde. Und Jesus dementsprechend die Gnade Gottes darzustellen sucht, dadurch, dass er sagt, eben wenn ein Mensch eben also es geht da darum, dass er halt eben dann Annahme finden möchte, also beziehungsweise wir könnten sagen Vergebung oder wie auch immer, Erkenntnis. Das heißt, wenn er klopfen sollte, das ist dieses Klopfen und das wird aufgetan, wenn jemand klopfen sollte, wird der Vater niemals ihm den Einlass verwehren. Und genau diese Sachen greift der Bahá'u'lláh auch im langen Pflichtgebet auf, wo es immer wieder heißt, wie gekrümmt wir sind von unseren Sünden, wie sündenbeladen wir sind, wie sehr wir eigentlich wissen, dass wir es nicht verdienen und so weiter. Und trotzdem eben betont Bahá'u'lláh, dass uns die Gnade immer wieder zuteil wird, werden kann, wenn wir uns eben aufrichtig Gott zuwenden. Und ja, also ich meine, das ist dann natürlich auch dann in diesem Sinnbild von der Bibel, das hatten wir auch schon öfters angesprochen, dass Christus ja sagt, dass sozusagen wie Gott an der Menschheit handelt, dem Gleiches wie dem Gleichnis mit dem Weinberg, wo dann sozusagen mit den Arbeitern, von denen dann mit denen dann ausgemacht wird, dass sie sozusagen 10 sozusagen Münzen bekommen, Silbermünzen für ihre Bemühungen, wenn sie dann so und so viele Stunden kommen, also 10 Stunden kommen zum Arbeiten und dann 10 Münzen bekommen. Und dann kommen die halt alle und einer kommt dann am Ende, aber so ganz kurz vor Schluss, und dann bekommt er trotzdem von dem Herrn des Gutes, bekommt er dann trotzdem auch die 10 Silbermünzen zugesprochen. Und dann beschweren sich die anderen und sagen dann so, was soll das? Wir haben jetzt 10 Tage, 10 Stunden gearbeitet und kriegen 10 und der kommt nur kurz vorher, kriegt auch 10. Was ist das? Und dann sagt der Herr des Gutes, sagt dann halt eben, dass er an ihnen kein Unrecht, nicht Unrecht gehandelt hat. Er hat ihnen 10 versprochen und sie haben 10 bekommen. Das war seine Gerechtigkeit. Aber diesem einen, dem wollte er aus seiner Gnade einfach 10 geben. Und wer seid ihr jetzt, um mit mir zu rechten, ob ich das machen darf oder nicht? Ich kann das, das ist dieses Prinzip, was Bahá'u'lláh ihn nennt. Jemand kann sein ganzes Leben lang gefastet haben, Gebet gesagt haben und so weiter und kriegt dann halt das, was ihm vielleicht, was ihm einfach zusteht. Und einer hat das nicht getan. Das heißt ja im Nowruz-Gebet. Jemand hat nicht gefastet, aber wenn Bahá'u'lláh will, dann sieht er ihn an als jemanden, der alle Gebote Gottes seit aller Ewigkeit gehalten hat. Das ist seine Souveränität. Das ist seine Gnade. Er kann sie verleihen, wem er will. Und das, was wir tun sollten, ist, weil wir können uns ja die Gnade nicht verdienen, nichts zu tun, um uns der Gnade zu berauben. Ja? Und die Haltung dahinter, jetzt gibt es einen Stichpunkt, das ist sehr, 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 das, der ist sehr, sehr wichtig. Was ist die Haltung, die dich der Gnade, wie sagt man, man kann sich ja, wie sagt man, die Gnade ja nicht verdienen, aber sagen wir so, die dich in den Zustand versetzt, der Gnade würdig zu sein. Bahá'u'lláh nennt da tatsächlich eine Sache. Und das ist
So in dem Herz.
am Ende vom Tablett von Ahmad.
Ach so, ich wollte sagen, gütiges, strahlendes, was weiß
Ja,
ich,
natürlich,
Herz und so.
ist auch nicht verkehrt. Kann nicht
Reine
verkehrt
Herz.
sein.
Reines,
Das
reines
reine
Herz.
Herz.
Ja,
Wenn man
kann
das
auch
reinen Herzen
kann
spricht.
natürlich nicht verkehrt sein, aber worum es wirklich geht, es gibt ein Prinzip, das das alles beseelt, ist die Dankbarkeit. Und zwar sagt Bahá'u'lláh nämlich, dass du den Lohn für 1000 Märtyrer erhältst und einen Dienst in beiden Welten. Und er führt das aus, diese Gnadengaben. Und wir achten immer nur darauf. Dass dann, oder er sagt, dass alle deine Sorgen vertrieben sind, wenn du dieses Gebet sprichst, aufrichtigen Herzens und so. Aber warum? Weil du, damit du am Ende zu denen gehörst, die dankbar sind. Das alles für diesen einen Punkt. Aber wir sehen immer nur das Vorherige. Dieses, alle deine Sorgen werden vergehen, du bekommst Lohn für 1000 Märtyrer, Dienst in beiden Welten. Wir sehen nur diese Stufen, die hier beschrieben werden. Worum es Bahá'u'lláh eigentlich? Er sagt, das gebe ich dir alles. Ohne weiteres. Aber damit du zu denen gehörst, die dankbar sind. Die Dankbarkeit gegenüber Bahá'u'lláh ist die entscheidende Sache in der Beziehung zu Bahá'u'lláh. Und nur das kann dich für die Gnade qualifizieren. Alles andere ist keine Gewähr für gar nichts. Weil alle anderen Eigenschaften, die müssten ja sozusagen ja, also deswegen, Bahá'u'lláh nennt es, beschreibt ja auch deswegen auch dementsprechend aus einer anderen tiefen Dimension die Wahrhaftigkeit als den Grundstein aller Tugenden. Im Sinne von, dass seine Absichten rein sind, ja. Die Absichten müssen eben absolut rein sein. Man muss das, was man tut, für Bahá'u'lláh tun. Und dann gibt es dieses Konzept 95 mal Allah Appar sagen. Die Zahl 95 steht für den, habe ich schon gesagt, Zahlenwert für das Wort Lillah, was so viel bedeutet wie etwas für Gott tun. Jeden Tag führen wir uns mit diesem 95 mal Allah Appar vor Augen, dass egal was wir tun,
Wir sind, egal was es ist, es soll einfach in einer Qualität getan werden, dass wir es Baha'u'llah widmen. Ja, das alles hat ja mit dem Prinzip der Dankbarkeit zu tun. Die reinen Absichten, dass wir etwas tun. Was sind reine Absichten? Du tust etwas für Baha'u'llah und nothing else. Ja? Diese Sache, ja, das ist ja, das setzt ja eine Haltung voraus, und das ist die Haltung der Dankbarkeit gegenüber Baha'u'llah, dass du sozusagen bedingungslos, auch sogar die bedingungslose Liebe, die wir schreiben, könnte man sagen, ja, dass man einfach Baha'u'llah bedingungslos liebt. Auch das kommt ja aus einer Sache, und die Quelle dafür ist die Dankbarkeit. Und deswegen auch kommt das am Ende vom Tablet an Ahmad, und vorher heißt es vom Tablet an Ahmad, dass du sozusagen, auch wenn alle Schwerter der Feinde auf dich prasseln und so weiter, du zu standhaft bleibst, du nicht zu den Zweifelnden gehörst und so weiter. Und dann sagt Baha'u'llah, rufe dir, also gedenke meiner in deinen Tagen und meiner Not und Verbannung in diesem entlegenen Kerker, und sei so standhaft in meiner Liebe, dass dein Herz nimmer wanke. Das alles, sogar die Standhaftigkeit, das Opfer, all das braucht etwas. Und das ist die Dankbarkeit. Und dazu soll dich dieses Tablett und generell die ganze Beziehung zu Baha'u'llah eigentlich erziehen. Die Größe Baha'u'llahs, das ist ja kein Selbstzweck. Wir werden eh nicht verstehen, wie groß Baha'u'llah ist, ohne selber Baha'u'llah zu sein. Aber wenn wir über seine Größe sprechen, dann sollte es doch einem Zweck dienlich sein, dass wir verstehen, wie dankbar wir gegenüber dieser Größe, die sowieso dann eine Reichweite erreicht, die wir dann gar nicht mehr irgendwie auch deuten können. Was soll dann am Ende bleiben, wenn wir irgendwie wenn wir bei einem Thema Größe dieses Tages diesen Punkt erreichen und wir sagen, Schahnam, stopp, das ist zu groß, wir schaffen nicht mehr darüber nachzudenken. Was soll dann bleiben? Nichts anderes als eben Dankbarkeit, dass wir eben an dieser Sache, die so groß ist, Anteil haben dürfen. Und aus dieser Dankbarkeit erwachsen, aus dieser wahren Dankbarkeit erwachsen alle anderen geistigen Qualitäten. Und darum geht es eigentlich im Endeffekt in der ganzen Beziehung zu Baha'u'llah, ja? Und dementsprechend nur so kann man sich die Gnaden dann eben auch, wie sagt man, wird man ein Magnet für die Anziehung der Gnadengaben. Auch wenn man sagt, zum Beispiel, es gibt Zitate, wo es heißt, der Dienst zieht die Gnadengaben ab an oder so. Aber der Dienst muss doch auch aus einer reinen Absicht kommen. Oder wie würde denn ein selbstloser Dienst, der jetzt nicht so komfortabel ist, ja, wie würden denn diese ganzen Opfer im Dienst denn kommen, wenn nicht aus Dankbarkeit? Die kommen doch nicht, die können nicht aus einem Mindset kommen, das sich verspricht, lass mich das ein bisschen so profitmäßig mal ausloten. Wenn ich jetzt hier hingehe, was bekomme ich dann? Wie nützt mir das? Was ist das? So geht das nicht. Der wahre Dienst, das Konzept Märtyrertod, das Konzept Loslösung, das alles ist Ausdruck von einer grundsätzlichen Haltung. Und das ist die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit kommt, wenn man sich der Größe dieser Sache bewusst ist. Und so schließt sich der Kreis. Das heißt, es ist nicht mehr etwas Esoterisches. Es hat schon eine Systematik. Wenn wir uns also vertiefen in die Größe dieser Sache, dann hoffentlich mit diesem Ziel. Und wenn dann manche Leute glauben, dass das nicht notwendig ist und so weiter, dann ja, versteht man wahrscheinlich vielleicht auch nicht so ganz, worum es geht. Also im Endeffekt, diese Sache wollen wir versuchen, in uns immer mehr wachzurufen. Dankbarkeit gegenüber der unendlichen Größe und des Vorrechts, dass wir eben an dieser Größe Anteil haben dürfen. So viel zu diesem Absatz. Ich glaube, wir haben sehr viel heute schon gehört, sonst könnten wir natürlich noch mit einem Absatz weitermachen. Aber glaube, den sparen wir uns auch fürs nächste Mal. Vielen Dank auch
Elke
für die
möchte
wertvollen
noch.
Beiträge. Und wenn es sonst noch Gedanken gibt,
Elke möchte noch.
ja, wollte ich gerade sagen, dann bitte noch teilen, ja.
Danke, Gabi. Nur ganz kurz, in der Wissenschaft ist inzwischen auch angekommen, dass die Dankbaren die glücklichen Menschen sind und nicht die Glücklichen die Dankbaren.
Ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir auch von so Dingen reden, wie jetzt, womit auch die natürlich nicht Bahai-Welt auch so immer mehr sich mal vielleicht auseinandersetzt und so weiter, wenn es um positives Denken oder dergleichen geht und so, diese Sachen sind natürlich auch nicht möglich ohne eben diese Haltung der wahren Dankbarkeit. Und das ist halt, die Dankbarkeit ist halt, die kann natürlich verschiedene Layers haben, wie zum Beispiel auch, man kann ja auch sagen, man kann ja auch als Mensch Liebe empfinden, ja. Liebe zu seinen nahestehenden Eltern, Kinder, zu seiner Community oder so weiter. Und dann wird natürlich der Kreis immer größer zur Menschheit, oder dann im Endeffekt die selbstloseste und reinste Liebe ist natürlich die zu Gott, und aus der Liebe zu Gott dann bedingungslos zur Schöpfung, ja. Und genauso ist es mit der Dankbarkeit. Natürlich fängt es hier und da an, dass ich natürlich dankbar dafür bin, dass wir jetzt, weiß nicht, in Deutschland leben oder dass wir jetzt diese und jene Möglichkeit hatten für Bildung oder was auch immer, weiß nicht. Für alle diese Kleinigkeiten kann man dann minutiös natürlich dann immer dankbar sein, und dann natürlich summiert sich das auf für die Gesundheit und für andere Dinge. Aber natürlich drückt sich das im größten Maße, Elke, natürlich darin aus, dass man ein geistiges Bewusstsein von der Stufe Baha'u'llah hat. Und das ist natürlich der reinste Ausdruck der Dankbarkeit, der sich dann natürlich dann, wenn man da angekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann natürlich dann in einer Haltung der, ja, des erbauenden Umgangs mit seinen Mitmenschen und der Schöpfung insgesamt und so dann natürlich auch ausdrückt, ja.
Wollte damit auch zum Ausdruck bringen, dass wenn ich diese Dankbarkeit Gott entgegenbringe, dass ich dadurch sowieso schon glücklich werde, weil Dankbarkeit erzeugt Glück.
Super, ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, was Elke gesagt hat. Sonst auch, wie gesagt, dieses Thema ist ein ganz, ganz großes. Also zur Selbsterziehung von uns oder im Hinblick auf natürlich andere Aspekte, die Baha'u'llah in der Ethik dazu nennt und so weiter, ist das natürlich ein sehr, sehr, sehr weites und sehr, sehr wichtiges Thema. Auch das Thema Glück selbst ist ja ein sehr, 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 sehr großes Thema in den Baha'i-Schriften und führt uns dann irgendwie dann früher oder später dann doch auch zu den Sachen zurück, die wir heute gehört haben. Vielleicht hier und da noch mit anderen Akzenten zusätzlich. Ja, aber im Grunde glaube ich, also diese Sache im Tablet der Nachmittag, was wir da lesen, dass das alles, die ganze Offenbarung dieses Tablets und die Größe, die Baha'u'llah dort nennt, dass der Bab der König der Gottesboten war und er nun erschienen ist und noch größer. Und all das, diese Gnadengaben, die zuteil werden, wenn du das liest und diese Dinge, dann ruft das Tablet dich ja auch zum Dienst an der Sache auf und all diese Dinge. Im Endeffekt mündet es darin, dass du hoffentlich zu denen gehörst, die dankbar sind. Und darum geht es dann halt im Endeffekt in der ganzen Beziehung des Menschen zur Manifestation. Und das ist ja interessant. Die Bündnisbrecher, sagt ja Abdu'l-Bahá, sind ja die Menschen, weil das sind Leute, die werden Bündnisbrecher. Diese Haltung entspringt aus der Undankbarkeit. Ja? Und deswegen, Abdu'l-Bahá hat das ja sehr oft gesagt. Also hat eine Frage gestellt. So, und so zahlt ihr es Baha'u'llah zurück, eure Dankbarkeit, dass er euch erwählt hat, ihn zu kennen und so weiter, dass ihr dann der Sache schadet. Das muss man sich dann halt wirklich fragen. Zum Beispiel, ich meine, muss man sich wirklich fragen, das müssen wir jetzt nicht einfach nur so beurteilen, wenn wir Menschen sehen, aber natürlich, das ist eine Sache, die ist offensichtlich wahr und die ist auch objektiv erkennbar. Wenn jemand sich von der Gemeinde zurückzieht und dann Gott bewahre, der Gemeinde Schaden zufügt, nur weil die Leute in der Gemeinde vielleicht mal nicht so, also vielleicht, weil es mehr Missverständnisse gab oder natürlich sind wir alle fehlbar und da sind natürlich auch irgendwie so vielleicht Reibereien entstanden oder so. Aber wenn jemand dann sich dann zurückzieht und dann der Gemeinde dann Schaden zufügt, schlecht über die Gemeinde redet oder was auch immer, da muss man sich wirklich fragen, ist das die Dankbarkeit, mit der die Person das Baha'u'llah zurückzahlt, dadurch, dass er überhaupt diese Gnade empfangen durfte, überhaupt ihn erkennen zu dürfen oder dergleichen? Da muss man sich hinterfragen, wirklich, das muss man hinterfragen, sich selbst hinterfragen, auch wirklich schamerfüllt sein dafür, dass wir die Sache kennen durften. Da müssen wir darauf achten, wie wir auch damit dann tatsächlich umgehen. Sich dann einfach zurückzuziehen, beleidigt zu sein, schlecht über andere zu reden, der Gemeinde Schaden zu zufügen. Dinge, also man muss sich das überlegen, wenn man Dinge einfach irgendwie dann gerade biegen will oder sein Recht einfordern will und dann denkt man, man muss eine bestimmte Sache irgendwie dann irgendwie durchbringen oder so weiter. Immer der Gedanke muss bleiben bei uns im Kopf. Im Endeffekt, es geht nicht nur um Gemeinde und Menschen, es geht im Endeffekt auch darum, wie dankbar bin ich gegenüber Baha'u'llah und wie zahle ich das zurück, dass ich das erfahren durfte. Ist das jetzt entsprechend? Ist das jetzt eine Haltung der Dankbarkeit, dass ich jetzt dann im Endeffekt dann meine Unzufriedenheit und meine und all das so auch artikulieren muss, zu Uneinigkeit führen muss, dann halt eben die Dinge in der Gemeinde und so weiter, schlecht reden muss und so weiter, mich zurückziehen muss und so. Das sind alle Dinge, die muss man dann hinterfragen. Ist das ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Baha'u'llah oder nicht? Und wenn nicht, dann sollten wir es auch nicht tun. Ja, und deswegen, diese Dankbarkeit ist nicht nur eine Haltung, die uns einfach geistiger werden lässt, sie ist auch ein Schutzmechanismus für den Menschen, ja. Und die hilft uns auch, wenn Schicksalsschläge passieren oder so weiter, ja. Das heißt, waren wir jetzt nur dankbar, als wir gesund waren, oder sind wir mit Baha'u'llah genauso stehend, wenn es mal uns nicht gut geht, Arbeit verlieren, ja, Armut uns schlägt, gesundheitliche Einschränkungen und so weiter, familiäre Probleme. Wie ändert das dann unser Verhältnis und so zu Baha'u'llah und so? Und natürlich ist dafür seit jeher auch diese Geschichte von Hiob offenbart worden und so weiter. Darüber hatten wir schon gesprochen, ich will es nicht schon mal wiederholen. Aber diese ganze Geschichte von Hiob, wo das dann natürlich an alles sehr dramatisch und extrem zum Ausdruck kommt, dass er all das Leid dann erfahren hat, als dann eben sozusagen der Teufel Gott beweisen will, dass er auch sogar den besten aller Menschen von Gott abtrünnig machen kann und dass er dann eben zu Hiob sagt, Hiob mit all, also ich will jetzt gar nicht in Detail gehen, aber ihr wisst dann halt natürlich, was ihm dann alles widerfährt und so und dann halt eben auch gemartert und krank und fast tot und all das, sagt der Teufel halt eben, wenn du dich eben von Gott abkehrst, dann gebe ich dir das alles wieder zurück und so weiter und dann Hiobs Antwort ist, Gott hat es gegeben. Und Gott kann es nehmen. Mir steht auch gar nicht zu, irgendwas einzufordern. Wer bin ich, um von meinem Geliebten irgendwas einzufordern, ja? Wenn es ihm beliebt, dann nimmt er es weg. Und als er es gegeben hatte, hatte ich es auch nicht verdient, ja? Und das ist dann halt eben die Haltung, die halt deswegen den Einzelnen mit in seiner Beziehung zu Baha'u'llah beseelen muss. Wir haben das alles nicht verdient. Es ist alles Gnade. Er kann nehmen, er kann geben, wie er möchte. Es gehört eh alles ihm. Und wir sind hier eh alle nur auf der Reise, Durchreise. Und die Dankbarkeit ist es, die uns dann hilft, glaube ich, uns dessen bewusst zu sein, ja. Und nur die Undankbaren sind es tatsächlich, die dann an Baha'u'llah, Gott bewahre, zweifeln, die an der Gemeinde zweifeln, die sich gegen die Gemeinde stellen, zurückziehen, Probleme machen, Uneinigkeit machen, dann mündet das im schlimmsten Fall historisch sogar ein Bündnisbruch und so. Das macht ja eine Seele, die Baha'u'llah dankbar ist, tut das nicht. Die ist Baha'u'llah dankbar und liebt die Sache Baha'u'llahs, ob jetzt die anderen Leute ihn lieben oder nicht lieben, ob sie ihn preisen, nicht preisen, ob sie ihn pushen oder nicht pushen, ob er jetzt nun ernannt wird oder nicht ernannt wird, gewählt wird oder nicht gewählt wird in Gremien oder so weiter. Das ändert an seiner Haltung nicht, ja, nichts. Ob jetzt die Leute über ihn gut reden, ihn schlecht finden, was auch immer, das ändert an seiner Haltung nichts. Das ist das Charakteristikum einer dankbaren Seele gegenüber Baha'u'llah, der liebt Baha'u'llah unabhängig der äußeren Faktoren. Und jemand, der undankbar ist oder nicht wirklich verstanden hat, um was es geht, der erwartet Dinge von Baha'u'llah, der erwartet Dinge von der Gemeinde, der erwartet Dinge von Menschen. Und dann führt das früher oder später zu Problemen. Kann nur dazu führen, weil, ja, wenn wir unsere Erwartungen auf Menschen setzen, sagt Abdu'l-Bahá, sind wir dazu verdammt, enttäuscht zu werden. Wer seine Hoffnung auf Baha'u'llah setzt, kann nicht enttäuscht werden. Und darum geht es im Endeffekt. Summa summarum, das war eigentlich heute, glaube ich, die Quintessenz von unserem Thema.
Erika möchte auch etwas beitragen.
Wie bitte?
Erika wollte auch was sagen, glaube ich.
Ja, bitte.
Nein.
Dann trotzdem danke. Und ja, dann sind wir bei 21 Uhr. Ich möchte eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen wart. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder, ja?